Teilnehmer bitte sprechen.
So, beim letzten Mal hatten wir irgendwie, hatte ich mir als Notiz, sozusagen als Abschlussnotiz gemacht, Entfernung aus dem Organisationszwang. Das war so das, wo jeder gesagt hat, ah, da müssten wir noch mal was sagen. Jetzt möchte ich aber vorher noch mal kurz, Jutta, du hast beim letzten Mal noch mal darauf hingewiesen mit dieser Langeweile, dass das was sein könnte, woraus sozusagen Fortschritt, ja, kann man es Fortschritt nennen, also
Ja,
irgendwie sowas, also Forscherdrang sozusagen entsteht. Da hatte ich mir nochmal Gedanken darüber gemacht und da bin ich ja fast der Meinung, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich Langeweile, dann bedeutet es ja eigentlich Langeweile, dass man eigentlich nur in Anführungszeichen einen Überfluss an Zeit hat, oder? Das ist ja eigentlich das Charakteristische an Langeweile, würde ich jetzt mal sagen. Man hat lange, also man hat Zeit und nichts zu tun. Man hat keinen inneren Auftrag. Also man hat noch nicht mal einen inneren Auftrag, oder?
oder
Oder
eine Richtung.
Ennui. Ich glaube, das ist ja sogar ein philosophischer Term, die Langeweile. Von daher ist das irgendwie mit viel Zeit haben nicht alleine getan, glaube ich. Aber das ist eben auch so untermischt, glaube ich, mit diesem Gefühl von so einer totalen Bedeutungslosigkeit und dann aber andererseits auch mit so diesen, ah, ich bin hier noch dabei. So.
Ich
Du überforderst mich im Augenblick auch. So. Naja, weißt du, ich habe so selber so dran gedacht, wann kommen zum Beispiel die Kinder zu mir und sagen, Papa, mir ist langweilig, was können wir tun? Ja? So, und dann ist das oft eine Situation, was ist oft, dann ist es eine Situation, wo die Kinder selbst keinen inneren Auftrag haben, weil sonst würden sie ja irgendwas machen, sonst würden sie ja sagen, Papa, ich brauche dieses oder jenes oder hilf mir mal oder irgendwie sowas. Und als Erwachsener, da ist es ja wahrscheinlich ähnlich, dass man, wenn man explizit Langeweile fühlt, dass es dann, dass man sozusagen, also man hat freie Ressourcen im Sinne von, also man hat freie Zeitressourcen, die man jetzt für irgendwas einsetzen könnte.
Ich glaube aber, man hätte unglaublich viel zu tun trotzdem. Und dann ist der Punkt, warum wird das dann nicht angegangen, sondern warum entsteht plötzlich dieses Gefühl von Leere, Beliebigkeit, was auch immer. Also was weiß ich, wenn man Langeweile hat, braucht man sich ja nur auf die Liste der täglich zu tunenden Sachen konzentrieren und dann gibt es genug im Haushalt, wo auch immer, zu lesen, also es ist ja nicht, dass bei Langeweile es nichts zu tun gäbe. Das ist also, wenn jemand im Zeichenkurs sagt, mir fällt nichts ein, Herr Peschka, dann sage ich also, okay, ich habe drei Versuche, beziehungsweise du, ich mache dir jetzt drei Vorschläge, dann mache ich drei Vorschläge, jedes Mal sagt er nein. Dann sage ich, okay, also ich kann jetzt 100 machen und sagst jedes Mal nein und das Spielchen ist natürlich ziemlich anstrengend für mich. Na? Ich bin
Ja.
kreativ und du nicht. So, und dann sage ich, langweil dich einfach mal eine Zeit. Na? Also das finden die dann ganz witzig, dass ich dann sage, langweil dich eine Zeit, weil das sagt in der Schule sonst keiner. Dann sage ich, dir fällt dann unter Garantie was ein.
Paradoxe Intervention sozusagen, gell? Also
Ja.
das kann man, das bringt man kaum fertig, wenn man so eine
Ja.
Aufforderung kriegt, ne?
Doch, das ist der Witz ist, also wenn nicht die Nachbarn anfangen, dann abzulenken, das unterbinde ich dann meist mit einem weiteren Satz, aber nee, dann, die sitzen dann da und also nicht mal 5 Minuten später sind sie am Zeichnen.
Ja,
Ne?
eben, das ist genau das, was ich meinte. Das kann man, das ist so ungefähr wie eben, denke nicht an, was weiß ich, schwarze Schafe oder irgendwas, oder wie dieser Spruch da heißt. Ja,
das ist ja halt, aber es entsteht aus so einem Freiraum, so einem Raum.
Das geht dann kaum, ne?
Ja, genau, das ist ja dann das also ich denke, vielleicht kann man es auch so fassen, dass aus dieser sozusagen freien, ich habe Ressourcen, die ich zur freien Verfügung habe, dass man sich sozusagen über diesen, dass man sich da irgendwie so bewusst wird und das irgendwie erkennt, ah, alles klar, ich habe ja jetzt hier was, und dann fällt einem tatsächlich irgendwas ein, was man machen könnte. Also, und aus genau. aus dieser Bewusstwerdung, da entsteht dann sowas, wo man dann, was du gesagt hast, mit diesem Forscherdrang, sag ich mal, ne, wo man dann irgendwie sagt, ah, ich habe ja jetzt hier Ressourcen, ich kann ja jetzt irgendwas machen, ja. Das ist vielleicht, diese Langeweile ist vielleicht was anderes, was ich auch schon gehört habe. Das gibt es vor allen Dingen bei, also ich habe das zum ersten Mal gehört im Zusammenhang mit einer älteren Frau, Verzweiflungsarbeit. Also die hat dann einfach irgendwas gemacht, nur um sozusagen, also den Tag rumzukriegen oder irgendwie sowas.
Also, genau. Und wenn man jetzt aber sagt, wenn jetzt der Schüler beschließen würde, jetzt ist mir was eingefallen, ist mir egal. Ich langweile mich jetzt einfach weiter. Mhm. So. Und dann würde man eventuell an so ein existenzielles Gefühl rankommen, dass man einfach so da ist. Dass da einfach so wie so ein Stein, der liegt da, hat den ganzen Tag Langeweile. So ich jetzt auch. Ne? Ja, der Stein wartet ja nicht, dass da jetzt ein Wagen über ihn rüberfährt und knack, ist er kaputt. Dann wissen die beiden Teile, es ging so schnell gar nicht, dass da was passiert ist, weil sie fühlen sich, also Steine sind ja langsam, fühlen sich so eigentlich noch so als Einheit, aber ist schon was passiert, scheiße, da muss man erstmal mit fertig werden. Und jetzt ist man aber selber so der Stein und dann kann man so denken, ja, so ist das also auf der Welt zu sein. Irgendwie so. Keine Ahnung. Also das kann ja auch dann einen pessimistischen Touch kriegen, nicht? Also so, oh Gott, jetzt bin ich auf der Welt. Wieso? Keine Ahnung, was ich
nicht. Also mir ist jetzt inzwischen wieder eingefallen, wo da so mein Anhaltspunkt war. Also wir hatten ja drüber gesprochen, also wie kommt man wie über Motivation, also wie könnte man das anstellen, dass andere sich engagieren in irgendeinem Zusammenhang auftut. Und also als Bild ist mir dann halt so eingefallen, also die vielen Lohnabhängigen, also die, wenn du die fragst, also gibt es ja auch Studien dazu, ich habe sie jetzt nicht parat, aber sehr, sehr viele und immer mehr sagen eigentlich, dass sie sich langweilen Tag für Tag in der Arbeitswelt, ja. Also das hatte ich so im Kopf, ne?
Ja.
Und wenn ich mir das dann so vorstelle, also eben, und ich kenne es auch von mir selber, wo ich gearbeitet habe, es war teilweise war das interessant, aber über Strecken war es einfach öde und langweilig. Ja. Und das zieht dann irgendwie so die Kraft aus den Adern und deckt sich dann auch über die restliche Zeit, ne? Und das Verrückte ist noch, dass ja eigentlich in dieser Gesellschaft die meisten darüber klagen, dass sie so gestresst sind, also dass sie zu viel zu tun hätten oder gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, aber so drunter ist eigentlich diese Langeweile, also so stelle ich mir das vor, ne? Auch so ein Überdruss, irgendwie sowas, ja.
Und Unausgefülltes.
Genau, so würde ich es vielleicht auch eher formulieren. Also, dass das sozusagen, man macht etwas, aber das hat ja in dem Sinne nichts mit einem selber so zu tun. Also, so kann man es vielleicht irgendwie.
Und es geht dann ja zu Hause auch weiter, ne? Also dann bezahlst du deine Rechnungen und weißt der Kuckuck was, ja?
Ja, genau. Also das ist so, dass ich hatte letztens auch so ein Gespräch gehabt, da ging es eben um sozusagen um den Übertritt ins Berufsleben und da habe ich dann auch gesagt, also jetzt stell dir das mal nicht so großartig aufregend vor. Das Berufsleben ist charakterisiert dadurch, dass sozusagen der Unterschied zwischen den Tagen ist nicht so groß wie an der Schule oder sowas, ne? Also wo dann sozusagen durch den Stundenplan, da ist ja eine gewisse Abwechslung drin und so, sondern man hat eben einen Großteil seiner Zeit verbringt man in Routine, die tatsächlich aber für den Kopf, weil es eben Routine ist, nicht großartig, sage ich mal, ja, also es ist nicht
keine fordernd. Herausforderung. Ja,
genau, also
Nein.
Genau, und wenn man dann nicht das große Glück hat, sage ich mal, in einem Beruf zu arbeiten, wo vielleicht das noch gefordert ist, ja, also gibt ja hier von fällt mir bloß so als Filmtitel ein, ja, 8 Stunden sind kein Tag, also so dieses sozusagen, ich bin 8 Stunden auf Arbeit und dann soll es das gewesen sein. Und tatsächlich ist das, also das habe ich eben auch beobachtet, dass wenn man sozusagen berufstätige Leute so fragt und abends, wie ist das eigentlich, ne? Also theoretisch müsste man ja, wenn man einen Tag über sich wenig angestrengt hat, müsste man eigentlich abends also sozusagen jede Menge Energie in sich spüren und da noch irgendwie, in Anführungszeichen, die Bäume rausreißen, ja. Aber tatsächlich ist es eben nicht der Fall. Also, dass da ganz wenig Aktivität dann noch möglich ist.
Also sehr oft ist man einfach ausgepumpt, ja. Also so war es bei mir, irgendwie so ausgepumpt.
Ja, das stimmt. Aber weil wir hatten ja, das ging ja so in Richtung Forschung, also nee, nicht Forschung, aber so nach dem Motto sozusagen, wo könnte was Neues entstehen, also im Sinne von Menschen. Und da denke ich schon, dass vielleicht Langeweile tatsächlich also eigentlich nur ein Kennzeichen dafür ist, dass man Zeit und Gedankenressourcen irgendwie übrig hat, die man für was in Anführungszeichen Sinnvolles, was auch immer das dann ist, einsetzt. Mhm. Also das ist mir nochmal so hängen geblieben, so als sozusagen Ergänzung. Und damit wird es ja dann nochmal größer. Also wir hatten ja auch über Überfluss gesprochen, dass vielleicht auch sozusagen, also wann ist Forschung möglich, wenn man sich in so einen Überflussgedanken vielleicht reinversetzt, weil man gar nicht mehr tut.
Nochmal ein Aspekt dazu. Also wenn du jetzt Menschen um dich hast, die akut Hunger haben, dann wird es leicht sein, zu motivieren, was dagegen zu tun, wenn du ihnen zeigst, ja, wir könnten dies oder das, ja. Und mit der Langeweile ist es, also das würde ich, also jetzt die Art von Langeweile, nicht so eine gelegentliche, ne? Mhm. Also diese grundlegende Langeweile, die würde ich eigentlich als ein Leiden bezeichnen, wo ich manchmal sogar so weit gehe, dass ich sage, jetzt viele Lebensbedingungen in der dritten Welt, in der sogenannten, sind teilweise erquicklicher als das, was wir hier haben. Es heißt ja immer so schön, ja wir, also das ist ja Wohlstands, wie heißt es immer?
Leiden, Wohlstands.
Ja, irgendwie sowas, ne? Mhm. Und da kann ich nicht ganz damit einig gehen. Also natürlich, wenn ich im Slum lebe oder so, logisch, ja, das ist keine Frage, ne? Dagegen schwimmen wir im Fett, ja. Aber also es gibt ja auch andere Lebensbedingungen, die halt einfach sind, mit weniger Technologie und so weiter. Und da denke ich manchmal, also die haben eigentlich eine bessere Lebensqualität als wir zum Teil. Also weil das ist ein Leiden, was auch gar nicht, also selber von den Leuten nicht als solches deklariert wird. Nur wenn es dann mal so richtig ausschlägt, ja, wenn Burnout kommt oder eine richtige Depression oder was weiß ich, ja, auch eine Krebserkrankung oder sonst was. Aber ansonsten nimmt man das so hin, ja, so. Und schiebt sich selber noch am besten die Verantwortung dazu, ja, dass man halt nicht genug unternimmt, irgendwie, um zufrieden zu sein oder so. Ja.
Na gut, das sind glaube ich, irgendwie.
Weißt du, also, das macht es halt ein bisschen, das wollte ich jetzt vielleicht noch zum Schluss, das macht es vielleicht ein bisschen komplizierter, an diese Ressource ranzukommen, an diese Motivation ranzukommen. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn jemand akut Hunger hat. Ne? Es ist halt so ein verdecktes Leiden irgendwie. Die Energie ist wie abgedeckelt, ja. So.
Ja. Genau, und das andere, was ich mir so überlegt habe, also was vielleicht auch nochmal interessant ist, weil der Klaus hat ja irgendwie gemeint, so nach dem Motto, ja, also man muss halt die Organisationszwänge irgendwie hinter sich lassen. Und jetzt scheint es aber so zu sein, zumindest meiner Beobachtung nach, dass immer wenn, also sobald, also sozusagen, ich würde sagen, zwei Menschen zusammentreffen, entsteht ja sofort sowas wie ein gegenseitiges Einvernehmen darüber, wie man miteinander umgeht, was man miteinander tut oder sowas, ja. Also das ist, schade, dass der Klaus halt nicht mehr da ist, der könnte dann irgendwie was sagen, was denn Organisation aus seiner Sicht da eigentlich ist. Also
ich denke, wir müssten das Ziel wahrscheinlich zurückstellen.
Ja, ne? Genau, also das, aber worüber wollen wir denn ansonsten sprechen? Also, wenn wir das Thema nochmal zurückschieben, mit der Langeweile, das haben wir jetzt so halb schon, außer aus meiner Sicht.
Aber also am Ende, ich bin nicht ganz sicher, ob die Langeweile, ob man die als Ressource, also raus aus diesem Unbefriedigten. Also ich habe mal ein längeres Praktikum machen müssen, wo ich dann überrascht wurde davon, dass ich nichts zu tun hatte. Nichts. Also in einem Büro sitzen und nichts tun. Das ist, ich bin dann nachher, habe ich also dann, also das war nachher war nur noch die einzige Sorge, wie komme ich da raus? Nicht? Das war also ganz, ganz schrecklich. Aber das war jetzt nicht so eine, so dass der Antrieb war, jetzt kam jetzt nicht aus der Langeweile, sondern aus dieser Not, dieses Ausgehungertwerdens sozusagen, nicht? Also, es war also nicht, da ergab sich nichts draus. Und das ist so eine große Langeweile-Erfahrung, das war also wirklich zugefügt, ne? Das war, also ein komplizierter Zusammenhang, der jetzt hier nicht hingehört, aber das andere ist, dass ich also routinierte und leichte und sich wiederholende Tätigkeiten, also manchmal kann das total gut sein, Kartoffeln zu schälen, einfach so eine nach der anderen oder irgendwie Boden zu entschoten oder sowas, nicht, also weil das entlastet total, also ist richtig klasse. Und oder zeichnen, stundenlang da vor sich hin zu stricheln, nur um so diesen Anschein einer Rundung mit ganz hartem Bleistift also auf das Blatt zu bringen, nicht? Sowas, das da kann man bei Radio hören, aber wenn man es nicht macht, ist es fast noch schöner, nicht? Also so, das ist und entsteht aber auch nichts, weil dann werde ich so selbstgenügsam, nicht? Das könnte dann ruhig noch so ein bisschen länger dauern. Und so, da ist es dann eben genau das Gegenteil von dem, was ich davor erzählt habe. Wenn ich aber so nicht weiß, was ich zu tun habe oder so, dieses Gefühl von so einer spontanen Langeweile, die im Untergrund so ein Abwägen des Unbewussten hat, was soll denn als nächstes kommen, wo dann also meistens komme ich aus dem raus mit einer kreativen Geschichte. Also da, und zwar auch nicht so was Nützliches oder dass ich wieder wo ansetze, sondern so richtig, wo ich dann denke, ja, genau, und dann bin ich auch danach nicht mehr zu bremsen, nicht? Dann muss das auch sofort, also mindestens der Ansatz muss festgehakt werden, ich muss es nachher wiederfinden können, ich muss wissen, wie es weitergehen soll und so. Also dann, das ist so ein Moment, was weiß ich, wie im Garten rumsitzen, nicht so, und dann, oder, nee, egal, ich kann rumsitzen, wo ich will, egal. Also es sind so Momente von so einer, also es ist schon auch eine Langeweile, so, aber irgendwie das Gefühl, so irgendwo im Leere-Säulen-Bereich passiert das, was? Ist das nee, ist gar nichts, ist entledigt. Also das kann mich mittendrin. Also dann, wo ich dann könnte schon Angst haben, dass meine Frau dann kommt und das dann mich da hochscheucht. weil da ja doch immer mehr zu tun ist, als man sowieso geschafft hat. Und also da entstehen dann aber auch so komische politische Ideen oder sowas, auch alles Mögliche, nicht? Und ja, also da würde ich schon, das ist so ein Sprungbrett, aber da bin ich nicht so ganz sicher, ob man das Gefühl noch als Langeweile bezeichnen kann. Also das ist schon sowas Ähnliches. Es ist so.
Aber Langeweile ist ja auch.
Irgendetwas in mir ist noch nicht so weit.
Sowas. Genau, also wollte ich nämlich gerade sagen. Also es ist auch.
Inkubationszeit ist mir
eigentlich. Ist so ein, ja, wie eher eine Inkubationszeit.
Also da ist irgendwie was eingedrungen an Erregern, ja. Und aber es gibt noch keine profunden Zeichen, also wie es da weitergeht, ja.
Ja, genau, deswegen wollte ich mich gerade sagen, also diese Art von Langeweile ist ja dann definitiv keine Tatenlosigkeit. Sondern das arbeitet ja schon irgendwie, wenigstens in einem, wenn es schon nicht so bewusst so zu einem gekommen ist. Das ist interessant. Also das, und genau aus dieser Geschichte entsteht dann sowas, wo man sagt, also genau, das ist so dieses, was könnte ich denn als nächstes tun? Und dann gerät man an so einen Zustand, wo man möglicherweise sogar was ausprobiert. Mhm. Und aus diesem Ausprobieren, ich glaube, das, und das meinte ich vor uns mit, man ist fertig mit irgendwas. Also man hat jetzt sozusagen, man kann sich jetzt eben diesen Gedanken oder sowas, man kann dem so sozusagen, auch wenn es folgenlos ist, man kann ihm so ein bisschen hinterherhängen und ihn sozusagen weiterentwickeln und dann passiert da irgendwas. Und genau, und das Interessante ist ja tatsächlich, dass man aber das sich bewusst herstellen kann. Also sozusagen, also man muss dann, weil oft ist ja so, wenn man so eine sozusagen, oh Gott, ich habe jetzt nichts zu tun oder sowas, ja. Dann ist ja der erste Griff irgendwohin zu einer, was weiß ich, zu einem Parallelmedium oder sonst irgendwas, wo man dann in Anführungszeichen unterhalten wird. Ne? Also und da deswegen sage ich, da muss man dann schon sozusagen bewussten Strich diesem ganzen ja, durch die Rechnung sozusagen machen, um dem sozusagen zu entrinnen.
Ja, die Ablenkung abweisen, nicht? Das ist, ja. Ich glaube, das ist heute ein Riesenproblem. Ja. Also wir sind inzwischen so von Anmache umgeben. Also wir müssen in einem Grade blasiert werden, um das alles sozusagen auszuhalten und hochraffinierte Sachen oft, die da auf uns eindringen. Und die uns binden und bändigen und lenken wollen, dass dieses Abweisen von Ablenkung fast schon zu so einem Charakterzug unserer Gesellschaft wird, nicht? Also mit 1000 Techniken wahrscheinlich. Also ich habe das immer gemerkt, wenn ich aus Finnland zurückkam, vom, ein paar Wochen Boot fahren, war man irgendwo in den Wäldern, auf den Seen. Und dann kam man zurück und hatte dort also immer so kleine Dorfläden, und wo man das Nötigste kriegte. Nicht so, dass war dann nichts. Und dann kam man also hier wieder nach Deutschland, und der erste Supermarkt, der war so ein Schlag ins Gesicht. Ja. Nicht? So, ich kann mich unheimlich gut verstehen, als hier die ganzen Trabis auftauchten und die Leute dann kaum noch in bestehenden DDR hier plötzlich in Kaufrausch verfielen, nicht? Weil man ist diesen, ohne Blasiertheit ist man dem sowas von ausgeliefert, das ist wie so ein riesen Zugriff auf die Person. Das wird als Rausch erlebt, nicht? Also unglaublich. Und das passiert einem, wenn man also sich tatsächlich über eine Zeit lang sauber hat halten können, nicht? Das, dann merkt man es erst auch wieder, nicht? So.
Nee, so,
wie
genau,
gefährlich also, das ist. Nicht? Das
so ein ähnliches Erlebnis hatte ich, als ich in Chicago war, da waren wir auch in irgendeinem Supermarkt oder sowas, und da bin ich tatsächlich wieder rausgegangen, also weil ich habe dieses Warenangebot, das hat mich regelrecht erschlagen, und da habe ich gedacht, okay, also ehe ich mich jetzt hier in den Zustand der Entscheidung versetzt habe, also da entscheide ich lieber nichts.
In Frankreich war müd, als ich als Schüler noch, ne? Dann in Frankreich und dann 40 Kassen in einer Reihe. Nicht? Das hatte ich auch nicht erlebt. Nicht? Ja, genau. Die reine Ohnmacht. Wir hatten nachher zwei Einkaufswagen voll und da war irgendwie vom Lexikon bis zur Weintraube war da alles drin.
Ja, das ist schon, also das war für mich auch ein Erlebnis. Also ich hatte schon gedacht, hier ist das, was weiß ich, hier in diesen großen Supermärkten ist das schon Wahnsinn, aber dort, das war ja das Ganze nochmal sozusagen zur Perfektion getrieben.
Genau. Ja, man hört nicht 20 Joghurt, sondern 100 oder irgendwie.
Ja, irgendwie. Es war ganz unglaublich. Also ich habe dann auch meinen Kollegen gefragt. Ich sag, worin besteht denn jetzt der Unterschied hier? Und er sagte dann im Etikett. Das war für ihn ganz natürlich. Der Unterschied besteht im Etikett. Was anders ist es nicht. Also, weil es tatsächlich irgendwie, was weiß ich, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, Orangensaft oder sowas. Und ich, das war wirklich so viel gewesen. Und ich habe dann auch dachte, okay, was. Genau. Und wenn wir jetzt so über so Maidbewegungen sprechen, also im Sinne von, ich gucke jetzt Fernsehen oder sowas, wo ich auch letztens nochmal so dran gedacht habe, ist ja, dass auch das Fernsehen ja im Gegensatz zum Beispiel zu so einem Buch, das Fernsehen hat oder auch das Internet, ja, das hat ja kein Ende. Und das ist, glaube ich, so, dass so ein Buch, das hat irgendwie so ein Ende und daraufhin läuft es ja so ein bisschen zu. Und dann sagt man, ah, okay, jetzt habe ich das geschafft und gut ist, zack, bumm, aus. Und dann ist es so ein Signal, ah, hier ist was tatsächlich zu einem Ende gekommen. Währenddessen zum Beispiel bei so Fernsehen oder sowas, da hört es ja nie auf. Also da kommt ja immer noch was. Ja. Ne? Also es gibt ja
Twitter als
Kaufrausch. Ja, das ist auch, das ist heimtückisch. Also,
das ist ein Automat. Also man wirft Sprache rein und Sprache kommt raus.
Ja. So. Und es kommt immer wieder was, zustande. Aber das ist halt das, genau, also das ist so ein Überfluss, den man jetzt erstmal so gar nicht so merkt, der kann auch nützlich sein, ne? Also indem man sich sozusagen einfach da mal drauf einlässt und dann irgendwie so nach dem Motto, an irgendeiner Stelle wird es schon, an irgendeiner Stelle wird es dann schon mal nützlich werden. Also gibt ja so irgendwie, die Wahrheit taucht an Orten auf, wo sie erstmal nicht gebraucht wird.
Es gibt viele nützliche Momente, viele amüsante Momente und so dieses relativ knapp auf den Punkt kommen, also auch so Färbung wie Ironie oder was auch immer zu platzieren zu können und dabei aber nicht weit auszuholen und so, also eigentlich so als es noch 140 Zeichen waren, war es noch drastischer, nicht? Also das war ein hartes Training. Hat aber unheimlich viel Spaß gemacht.
Für dich, gell? Das glaube ich.
Für mich total. Ja. Ich bin auch unheimlich gut in Füllwörtern und so. Also, ja, also das ist, ja, hast du recht. Aber also meine Texte haben sich auch geändert nochmal. Und diese, also was sie schon hatten, war diese kurze Form, dieses eine Karteikarte, gut. So,
also, ne. Was ich bei mir so beobachtet habe, dass ich viel sensibler bin für Zufälle. Ne? Das habt ihr jetzt gerade auch schon gesagt. Also man weiß eben nicht, was dann zurückkommt und ob was zurückkommt. Und dann kommt irgendwas, was man gar nicht erwartet oder überhaupt nicht initiiert hat oder so. Und also ich bin wacher irgendwie, ja, und das überträgt sich auch auf andere Lebensbereiche. Also viel, viel breiter, einfach mal was liegen zu lassen und was ganz anderes anzufangen und wieder zurückzuspringen. Also so irgendwie. Also das ist eigentlich die positive Seite von dem, wo man, was so diskutiert wird, ja, die Leute können sich nicht mehr konzentrieren und die Schüler können sich nicht mehr konzentrieren und so. Ist halt eine andere Art.
Ja, wobei ich mir da auch nicht ganz so sicher bin, ob das tatsächlich stimmt. Also was heißt denn konzentrieren? Also, also was man vielleicht beobachten kann, dass in so schulischen Situationen die Kinder vielleicht nicht mehr so ganz ruhig sitzen oder sowas oder stillhalten. Das kann ich mir schon eher vorstellen, aber das kann ja auch sag ich mal, ein Zeichen dafür sein, dass die Kinder sozusagen gar nicht mehr so gewöhnt sind oder gar nicht mehr dazu angehalten sind, sag ich mal, so unbedingt, sag ich mal, zu folgen. Also im Sinne von, wenn jetzt, also sozusagen schon so ein bisschen, weil es gibt keine Prügelstrafe mehr, also das Risiko ist sozusagen zumindest körperlich erstmal relativ gering, wenn man dort sozusagen stört, dass da irgendwas passiert. Das kann ich mir schon lebhaft vorstellen, dass das allein aufgrund der Tatsache, dass sozusagen heute ganz anders die Eltern auch mit ihren Kindern umgehen, dass dann sowas Komisches rauskommt. Ne? Also im Sinne von, früher saßen die Kinder halt mucksmäuschenstill da in ihrer Klasse und haben gewartet, dass der Tag vorbei ist. Wobei ich mir jetzt auch gar nicht so richtig, wenn ich jetzt überlege, früher, was heißt
das? Das ist heute nicht mehr.
Also ja, eben, das meine ich.
Das, was ich da erlebe. Nein. Also ich habe eher das Gefühl, wenn die Computer affin sind, dann ist ja das Stillsitzen sozusagen somit eine der Hauptsachen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass da diese Langeweile, die Jutta angesprochen hat, so ein kaum greifbares Gefühl von unausgelastet sein ist da, weil die Spiele sind so toll und so intelligent und so fordernd, nicht die spielen und die Zusammenhänge und das, was sie da über WhatsApp mit ihren Leutchen quatschen, das ist alles also nicht sozusagen so das, was jetzt gerade die fordert oder irgendwie weiterbringt oder sowas. Das ist also alles so hin und her flapsende Kommunikation. Aber darunter merkt man, dass sie unterhalb ihrer Möglichkeiten bleiben, nicht? Und das führt dazu, weil sie gleichzeitig eine Belohnung nach der anderen kriegen. Die kriegen ununterbrochen, kriegen die sozusagen mentalen Zucker durch das Internet, nicht? Immer ist irgendwie so, das erlebe ich an mir selber auch, nicht? Dass also sowohl WhatsApp als auch Twitter als auch was auch immer im Internet auch diese in Wikipedia suchen und also immer ist im Grunde so ein Erfolgsreiz da, nicht? Der dran hält, nicht? Und unterschwellig läuft aber die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich bist du unausgelastet. Eigentlich müsstest du jetzt mal ruhig durchtoben oder was auch immer, nicht? Also und sehe ich also eher das Kommen, dass die Schüler völlig, die sind nicht erschöpft, ne, sondern die sind so wie du es sagst, also die sind in so einer beschäftigten Trance sozusagen. Nicht? Und dann sind sie nicht mehr gewöhnt, dass dann auf einmal Anpack verlangt wird. Ne? Also die es sind, die fallen sofort auf. Also die Sachen, die sie anfangen, so ernst nehmen, dass sie sie auch durchverfolgen, auch dann, wenn es Arbeit macht, auch dann, wenn sie erstmal investieren müssen und so. Und dann gibt es die eben, ja, die Da kommt ja nichts zurück, so wie das dann vom Spiel oder so oder vom, nicht? Und dazu kommt, dass sie also überhaupt nicht Digital Native sind.
Das ist eine Infantilisierung, finde ich, also wie viele Spiele gebaut sind, ne?
Nicht? Und ich merke es insofern, als in dem Moment, wo ich also auf ein großes Projekt zusteuere, merke ich, dass ich dafür mich nochmal anders sammeln muss. Also da brauche ich nochmal anders Anlaufzeit, Rückzugsflächen, Orte, das lässt sich dann doch nicht mehr in dieser Twitter Schnelligkeit, in diesem Gefühl, immer wieder der Panther zu sein, der aufs nächste springt, so, nicht? Lässt sich dann nicht mehr machen, nicht? Also eher ist es umgekehrt, dass Twitter beutet aus, was ich also entweder auf Lager habe oder über langfristige Überlegungen mir aufbaue, nicht? Und dann kann ich auf einmal liefern und dann irgendwann ist Schluss. Dann bin ich so aus, so wie bei manchmal bei auch so Unterhaltungen, nicht, wo man nachher alle sind nachher erschöpft, weil sie ja, genau, sich ausgegeben haben, ne? So, dann hat man seinen Kopf erstmal leer gelabert oder so. Das kann ja total gut gewesen sein. Also ist nicht ein Qualitätsvorteil.
Ich hätte mal einen Wunsch. Ja. Also mussten ja nicht erfüllen. Aber also ich denke, das würde ja jetzt unsere Verbindung übers Internet nicht stören. wenn wir dich auch sehen.
Du wirst das hier das Video. Ich muss mal gucken, ob ich das hier.
Also, ich kann
ich das ändern? Moment.
Aber ich, wenn ich dich sehen würde.
Siehst du was?
Ja, hallo. Jetzt sehe ich dich. Ich sehe dich auch. Ja, ja, die muss ja dauernd mich angucken.
Ach so. Oder du siehst also, heute sehr entspannt aus.
Ja, dabei habe ich heute irgendwie, heute eigentlich ein Tag voller Aktivität gehabt, wo ich aber nichts abhaken konnte.
Oh, ja.
Ja, aber das ist, das ist halt so, wenn man, wie soll ich sagen, für andere Menschen tätig ist in seinem Beruf. Ja, ich finde es ja gut, also, dass ich immer so menschlichen Kontakt habe. Also was ich zum Beispiel nicht machen, also was ich glaube ich, was mir schwerfallen würde, wäre so Arbeit an einem Fließband oder sowas, wo ich heute schon wüsste, was ich in 10 Jahren mache oder sowas. Das glaube ich, das wäre schwierig für mich. Das könnte ich nicht. Deswegen bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Ja, genau. Also jetzt sind wir irgendwo abgeschweift von der Andreas hatte, du hattest über deine Arbeit, genau über dieses Erschöpftsein gesprochen und das die Aktivität sozusagen, die man im, nehmen wir mal an, jetzt in sozialen Netzwerken oder irgendwie oder allgemein im Internet verbringt, die eigentlich total sinnlos in dem Sinne ist, dass sie nichts sozusagen erstmal nichts hervorbringt, sondern erstmal einen nur irgendwie, dass man was liest oder sowas. Und wenn man sich dann so mal nochmal überlegt, was hat man denn eigentlich gelesen, dann kann man eigentlich sagen, ja gut, irgendwelchen Quatsch oder so, ne? Also wo man erstmal jetzt nichts davon sieht. Und das ist aber nochmal was anderes, was du schon gesagt hast, wo man sozusagen mit einem inneren Auftrag hingeht, was du gesagt hast, Andreas, mit den Kindern, die da irgendwas aus lernen wollen, was rausfinden oder irgendwas bauen oder so, das ist nochmal was anderes, ne? Das ist eine andere Art von Anstrengung, oder? So würde ich das erstmal sehen. Das eine ist so eine tote Anstrengung, die man erstmal so gar nicht auf dem Radar hat.
Also ich war mal überrascht, da hatte ich eben von Freunden Kinder, ich sollte nach denen gucken und dann habe ich die im Keller wieder gefunden, wo sie also da in Spiele verstrickt waren. Der Jüngste guckte irgendwie eine Serie, die gibt es heute gar nicht mehr, die hieß Der Clown und war da mit seinen jungen Jahren völlig von überfordert, weil der diese Spannung nicht aushielt. Das ist irgendwie so, der Clown war irgendwie so, ich weiß nicht, ob der auf der guten oder auf der schlechten Seite saß, war auf jeden Fall Action mit unabsehbaren Winkelzügen oder so. Und dann habe ich erstmal dafür gesorgt, dass er da von dem Gerät wegkam. Und dann habe ich geguckt, was die anderen machten, da so fasziniert. Der eine hat so ein Rennwagenspiel gehabt, wo der immer im Kreis fuhr. Also ich meine, ich habe selber mal das Labyrinth-Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also mit den beiden Knebeln, wo man so eine Kugel durch so ein Labyrinth rollen lässt, nicht? Das habe ich, glaube ich, mal bis fast 1000 gebracht, nicht? Da habe ich also unheimlich lange, wir hatten im Jugendhaus, hatten wir mehrere von diesen Spielen, da habe ich mal eins besetzt und habe da immer hin und her und immer hin und habe das irgendwie so gut drauf gehabt, dass ich einfach nicht in die Löcher gefallen bin mit der Kugel und so. Und das war dann aber sozusagen so elektronisch, nicht? Da die fuhren immer rum und dann gab es Stellen, wo der Wagen ausrutschen konnte und welche, wo er wogegen fahren konnte und das kam in immer rasenderer Geschwindigkeit auf den zu. Aber das war's. Und dann gab es eins, wo sie springen mussten. Und der Älteste hatte einen so ein Spiel, wo er so lösungsorientiert immer Werkzeuge finden musste, die ihm dann auf den nächsten Level geholfen haben. Mhm. So ungefähr, nicht? Was das genau war. Das ist bestimmt inzwischen. Was?
Immerhin.
Immerhin, ne? Aber das war alles stupide. Da habe ich mich total gewundert, warum die da die ganze Zeit bei waren. Nicht? Also die Eltern waren aus dem Haus und die hatten sich dann also verbotenerweise, dass die durften so viel Computer gar nicht spielen, hatten sich da jetzt natürlich, das war natürlich auch so ein Reiz gewesen, nicht? Naja, gut, und da, also da hatte ich, das hat mich auf einen Schlag hat das Ganze für mich entmystifiziert, nicht? So, da ich gedacht, das ist ja nicht, was kennen die vom Internet? Das wird immer so getan, als würden die so gut, so toll mit all dem, das wären die Natives, nicht? Mhm. Also da ist nichts mit Native, die kennen sich in dem, was sie machen, aus, auf der Konsumerebene, hängen da am Haken von irgendwelchen Firmen und zappeln. Nicht? Das war so mein Eindruck. Nicht? Heute wollen sie das ja zum Sport erklären lassen. Nicht? Das ist, vielleicht gibt es dann ja wahrscheinlich raffinierter und mit virtuellen Tennisschlägern vor ewigen größeren Bildschirmen oder Videoprojektionen.
Ja gut, das ist aber so, die Hahn, also das ist so, also mit der gleichen Begründung hat man ja, sag ich mal, Schach eben auch zum Sport erklärt. Also,
ja.
Also ja, im Sinne von Denksport. Aber ich beobachte es halt an meinen eigenen Kindern, das ist tatsächlich, es gibt einem Kind auf natürliche Art und Weise irgendwie, und ich vermute, und das ist so ein bisschen so, dass ich vermute, dass das nicht bloß Kindern innewohnt, so ein Forschergeist, Forscherdrang, sondern dass das aus irgendwelchen Gründen im Erwachsenenleben irgendwie verloren geht. Also möglicherweise ist es ja tatsächlich so dieses, sozusagen, dass man in irgendwelchen anderen sozusagen Zwängen, in diesen Organisationszwängen drinne hängt, wo man sich ganz schwer wieder befreien kann. Und wo dieses, ich nehme, also von meiner Mutter, der Onkel zum Beispiel, der war Lehrer gewesen und hat aus Gründen, die nur er kannte, ja, ist er immer, ich glaube, jeden Monat, und aber wirklich jeden Monat in den Wald über mehrere Jahre, teilweise, ich bin sogar der Meinung, dass es Jahrzehnte gewesen sein müssen, ist er immer an den gleichen Ort gegangen und hat das immer aus der gleichen Perspektive und so weiter fotografiert, um irgendwie rauszufinden, wie sich das über die Zeit verändert. Er hat auch Blumen gesammelt und ein riesiges Herbarium gehabt und so weiter. Also der hat sich das noch irgendwie erhalten. Und jetzt ist ja so die These, so nach dem Motto, das ist auch das, was, also wenn man jetzt zum Beispiel mal so historisch denkt, der Brecht mit seinen Lehrstücken, das war ja auch sowas, ne, wo er so gesagt hat, naja, also im Grunde genommen will ja jeder Mensch irgendwie so ein bisschen forschen und das muss man bloß sozusagen so ein bisschen dahingeschubst werden, ne? Also deswegen gibt es ja in Deutschland so diese, also verbreitete Unterscheidung zwischen Unterhaltung und ernsthafter Kultur, ne? Also wo man noch was lernt oder irgendwie sowas, ne? Also und ich habe so das Gefühl, dass so dieses Forscher, dieser Forscherdrang schon in jedem so drinne ist und aus verschiedensten Gründen halt zugedeckt wird. Weiß ich jetzt nicht. Also bei dir, Andreas, du kannst das ausleben, du bist ja Künstler, du hast sozusagen.
Ich kann das nicht nachvollziehen.
Du hast dich selbst ermächtigt und kannst sagen, ich mache das jetzt einfach, ne, und kannst einfach draufschreiben, dann ist es eben, im Zweifelsfall ist es Kunst sozusagen, was ich mache. Ne? Und wenn ich jetzt an so jemanden im Finanzamt zum Beispiel denke oder sowas, der dann sagt, naja, also ich mache jetzt hier ganz schnell meine Arbeit und in Wirklichkeit interessiere ich mich jetzt für irgendwas total anderes eigentlich. Ne? Also ich mache das jetzt hier nur, weil es halt auch jemand machen muss. Aber das findet ja nicht statt. Also darüber wird uns zumindest relativ wenig berichtet, dass jetzt im Finanzamt jetzt jemand irgendwie, was weiß ich, über irgendwelche Themen da zufälligerweise forscht.
Nicht dort, wahrscheinlich.
Es gibt Überraschungen, gibt's, ne?
Also, ja, und genau, Gärtner, also das.
Also Kleingärtner, nur ja. Mal so mit denen ins Gespräch kommen, was sie normalerweise machen und mit welcher Intensität sie also dort gärtnern, nicht? Und den Gartenverein oder was auch immer mit befördern und so. Also das ist dann, da ist dann diese berühmte Trennung von Freizeit und Hobby. Und ich finde, was Wichtiges ist, in dem Moment.
Spiel und Lernen, ne? Also genau. Auch, oder Unterhaltung vor allen Dingen. Also, dass das so diskreditiert wird, finde ich so schade. Weil, also für mich sind das irgendwie mehr so Wellen. Auch jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt reden, ja. Ja, was ist das jetzt? Ist das Gelaber oder ist das jetzt anspruchsvoll? Oder?
Genau, du wolltest noch auf das Format auch zu sprechen kommen,
genau.
Ne?
Ja, ja.
Das war ja auch noch so, nicht? Ich wollte nur sagen, es gibt noch eine Gruppe Eltern, die haben auch eine Entschuldigung. Also, dauernd können sie sagen, wegen meiner Tochter oder so oder mit meiner Tochter oder Sohn oder was auch immer. Also diese freie, in Anführungsstrichen freie, aber auf jeden Fall neugierbesetzte Erlebnisweise oder Wahrnehmungsweise von Wirklichkeit, denke ich, in dem Moment, wo du in Erziehungsvorgänge oder in Versorgungsvorgänge dieser Art verwickelt bist, ist, glaube ich, eine Lebendigkeit da, die über so Routinegeschichten hinausgeht oder hinweghilft oder was auch immer, nicht? Also das finde ich ist einer der kreativsten Bereiche, den unsere Gesellschaft hat, nicht? Also jeder ist mit allen Sinnen und Gefühlen und Entwicklungsbewegungen gefordert, auch vielleicht manchmal überfordert, aber auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz spannender Bereich des Lebens und ich glaube, er wird auch so wahrgenommen, nicht? Weil in dem Moment, wo ich anfange, mit Leuten über ihre Kinder zu reden, geht es also hoch her. Also ist richtig was im Gange. Er hat erzählt.
Ich habe das irgendwie nicht ganz... Welchen Bereich meinst du?
Er hatte ja ich mich gerade als Künstler sozusagen in die Ecke mit den guten Entschuldigungen für sinnlose oder für seltsame Tätigkeiten und hatte gesagt, im Finanzamt passiert das nicht. Und ich hatte dann gesagt, er war die Gärtner. Und dann ist aber, es gibt, glaube ich, einen Lebensbereich, der entsprechend frei, nicht frei, aber sehr vital, abwechslungsreich, voller unerwarteter Herausforderungen und Hindernissen, aber auch unglaublicher Glückserfahrungen und so ist, nicht? Also, das ist also Eltern zu sein, also Vater oder Mutter und das ist, glaube ich, ja, für viele, denke ich, auch lebenswichtig, nicht? Auch vom Elternsein Abschied zu nehmen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, fällt entsprechend oft schwer und sowas, nicht? Also da, na gut, also ich glaube, einer der am wenigsten langweiligen Jobs ist, sei denn, die Kinder sind so.
Das stimmt tatsächlich. Also und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass, weil du es gerade ansprichst, also letztens bin ich auch von meinem Ältesten auf irgendeinen Umstand hingewiesen und ich habe dann gesagt, pass auf, das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich in dieser Situation bin, ich weiß es nicht. Ne? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Oder ne? Du bist mein Erster und ich bin jetzt zum ersten Mal in dieser Situation. Ich weiß es nicht, wir müssen das ausprobieren, wir müssen sozusagen uns selbst Gedanken machen. Wir können auf nichts in dem Sinne zurückgreifen, was also sozusagen auf selbstgemachte Erfahrung. Und das ist ja ein Ding, worauf Kinder in dem Sinne ja gar nicht gefasst sind. Also die erwarten das ja jetzt nicht, dass man jetzt tatsächlich mal echt zugibt. Und also ich war mal mit den Kindern war mal im Freibad gewesen und der Kleine ist dann irgendwie schnurstracks ins Wasser und ich sage dann, also pass mal auf, du kannst ja nie einfach ins Wasser gehen, du musst, du kannst nicht schwimmen und so weiter und so fort. Und da guckt er mich an und sagt, Papa, du rettest mich doch. Für den war das Thema vollkommen klar, wenn sollte ihm was passieren, der Papa rettet mich und damit kann ich sozusagen auch Risiko eingehen. Ne? Und dem Großen gegenüber musste ich ja letztens zugeben, dass ich sage, also ich weiß es nicht und musste sozusagen tatsächlich diese, man würde sagen, vielleicht so Allmächtigkeit oder sowas, ne? Die musste ich da an dem Punkt tatsächlich enttäuschen. Was aber interessant war, weil wir dann uns beide angeguckt haben und dann so nach dem Motto, ja genau, da müssen wir uns jetzt beide mal sozusagen Gedanken machen und müssen jetzt irgendwie hier sozusagen, das war auch mir da mal was Interessantes, ne? Also sozusagen so nach dem Motto, im Grunde genommen, es ist ja gar nicht schlimm, dass man bestimmte Dinge jetzt vielleicht auch gar nicht weiß oder noch keine Erfahrung hat, so, sondern das ist ja sozusagen, gibt wieder Raum, wie du schon gesagt hast, Andreas, was zu machen. Aber stimmt, das ist schon als Eltern Aber vielleicht hat das was auch damit zu tun, dass man permanent in so einer Art Provisorium sozusagen lebt. Also theoretisch könnte man jetzt seine eigenen Eltern nochmal so nach dem Motto, wie war denn das damals? Aber bei mir zum Beispiel, als ich jung war, bis zum gewissen Alter, da gab es noch ein ganz anderes Gesellschaftssystem. Ja, also das, deswegen sind da bestimmte Sachen, sind meine Eltern nicht auskunftsfähig. Die können mir dazu nichts raten. Beziehungsweise das, was sie mir sagen würden, damit könnte ich heutzutage nichts anfangen. Ja, also das stimmt schon. Also diese Bereitschaft zum Provisor, oder genau, also das Provisor erzwingt, dass man das.
Du bist ihnen ja entwachsen. Und obwohl sie das vielleicht wohlwollend oder widerständig oder wie auch immer, es ist ja auch sozusagen von außen als Herausforderung an die herangekommen. Und das mussten die ja auch eben verknusen, nicht? Also meine Eltern, die waren auf jeweils unterschiedliche Weise katholisch, nicht? Und ich bin nicht mehr in der Kirche, nicht? Und dieser ganze Ablösungsprozess oder dass ich also im Grunde dann gymnasial wurde und dann eben nicht irgendwie was Sicheres, sondern ins Künstlersein abgedriftet bin und was nicht alles. Also es gab immer, oder aber meine Brüder, sie waren noch viel, viel toller, die, meine Güte, meine Eltern haben viel mitgemacht. Also, ist also vielleicht nicht extreme Zumutung, aber doch also starke Bünde von Sachen haben die durch uns schon. Also egal, wie Eltern drauf sind, die Kinder sind eben anders drauf. Und dann stehst du da, nicht? Was weiß ich, du kriegst dein Kind, freust dich und dann ist behindert, nicht? Und was dann, nicht? Und bei mir war das nicht so schlimm, weil ich sagte, okay, ich bin ein Freak, die wird ein Freak, nicht so schlimm, nicht? Dann legen wir jetzt mal los. Aber oft gibt es gewaltige Identitätskrisen und was nicht alles. Und ja, also Überraschung, so nicht. Also immer ist es so, was man dann auch noch so hört. Also nein. Also ich finde, Elternsein ist also das große Zweitabenteuer, was also im Leben auf einen zukommt. Und wenn du Single bist, dann ist das vielleicht auch, aber das kann ich mir inzwischen gar nicht mehr vorstellen. Nicht? Also dieses Single-Leben.
So. Manchmal denke ich so.
Ohne das abzuwerten zu wollen, natürlich. Ne?
Ja, manchmal denke ich auch irgendwie, wie war denn das eigentlich früher, als wir noch keine Kinder hatten? Ne? Also der Große ist jetzt 15 und da war ich halt auch noch tatsächlich, als der Große auf die Welt kam, da war ich gerade mal 24. Also und das, ja gut, das war in dem Sinne, es war anders, aber so, wenn ich jetzt mal so dran denke, es ist tatsächlich, also dadurch, dass man, also das ist vielleicht auch so eine Erfahrung als Eltern, die ich erst lernen musste, das war zu akzeptieren, dass man tatsächlich, also sozusagen Regeln oder andersrum, der geregelte Alltag, den gibt es halt nicht mehr in dem Sinne, sondern das wird halt von jemandem anders gemacht, also erst von dem ganz kleinen Kind und dann von den immer älter werdenden Kindern. Also das stimmt schon. Und das,
also die größte Schwierigkeit für mich war zu akzeptieren, oder habe ich eigentlich nie akzeptiert, aber es ist so, dass also die Schule plötzlich dein Jahr plant. Dass du also im Grunde auf einmal kommen die da und sagen, also okay, zwangsweise kommt das Kind in die Schule und alles von deinem Leben muss sich darum richten. Du kannst ja nicht sagen, okay, Schule, da hast du das Kind, ne? Ich fahre jetzt mal eben in Ferien. Ne? Nein, das geht nur in den Sommerferien, weil da muss sich jemand um das Kind kümmern. Und so kann man sagen, mir egal, Sie haben doch das Kind hier von mir entfernt. Nicht? Also Ihre Schuld. Also was soll das? Ich gehe jetzt erstmal weg. Ne? Ja, aber wer dann und so, das ist ja hier Verwahrlosung, kommt das Kind ins Heim, Sie müssen blechen, was auch immer. Nicht? Also da merkt man schon, auf einmal ist dann gibt es da mächtige Spieler, die ich habe immer gedacht, also Kind, wunderbar, aber jetzt haben sie dich. Ne? Jetzt haben sie dich. Jetzt musst du sozusagen zur U1, U2, U3 und so weiter, nicht? Dann musst du gewisse Sachen mit dem Kindergarten. Und ich meine, ich habe die ganze Zeit sehr engagiert, oder wir natürlich alle engagiert da uns eingebracht. Also vielfältiger Form. Aber so dieses Gefühl, jetzt haben sie dich, ne? Das fand ich also, ist bis heute ist das geblieben. Auch sogar, wenn ich jetzt in die Schule gehe und da jobbe, nicht? Auch da habe ich immer dieses Gefühl, wie ich gehe hin und sage, okay, sie haben dich, nicht? Was, pass auf, ne? So, und wenn ich jetzt wieder davon weg bin, so, dann denke ich, okay, selber schuld. So, nicht?
Also, ist irgendwie so. Jetzt muss ich dich mal fragen, hast du eigentlich mal längere Zeit so in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, Andreas?
Nee. Ah ja. Also ich hab quälende Jobs gehabt. Ich habe ein Jahr Praktikum für zum Sozialarbeiter, Sozialpädagogen hinter mich gebracht. Ich habe, aber dann bin ich bin ich der verzweifelten Entscheidung gefolgt, sozusagen. Und da habe ich zugegeben, dass es nicht anders geht, als dass ich Kunst mache, nicht? Dann hatten wir eigentlich gedacht, dass ich dann irgendwann ins normale Bürgerliche zurückkomme. Mhm. Und als ich es dann wollte oder jedenfalls gedachte, dass ich es wollte, hat es praktisch zum Zusammenbruch geführt. Und dann war klar, es geht nicht mehr.
Also du konntest es nicht.
Nee, oder? Ich kann es nicht. Ja. Mhm. Also es ist eben so künstlerische Freiheit, ne? Haha. Ja. Nicht? Also es ist eben auch nicht so einfach. Ich weiß nicht, in Hamburg gab es sogar mal ein Versuch des Arbeitsamtes, Künstler, die wurden dann als süchtig deklariert, sozusagen von der Kunst zu heilen. Da hatten wir auf einmal so Therapieprogramme für Künstler, sich aus der Kunst sozusagen, so wie schwule Künstler und so, die dann alle irgendwie wieder gerade gezogen werden mussten, tauglich gemacht werden mussten. Echt? Mit allen Anforderungen. Ja, es war irgendwie so in den 90er Jahren, Ende noch irgendwie, das müsste man, weiß nicht, ob man das noch recherchieren kann. Es gab natürlich einen Aufschrei und dann war es ganz schnell wieder weg. Aber es gab also so eine Idee gab es schon, ne? Dass man also sagte, ach nee, die Künstler immer haben sie Probleme, immer machen sie Probleme. Irgendwie, vor allen Dingen haben sie kein Geld und wir sollen es ihnen geben. Und es gibt immer mehr und immer zu viel. Führen wir sie doch mal gekonnt in den Arbeitsmarkt zurück. Nicht? Das war irgendwie so ein.
Ach so, das war sozusagen mit dem Ziel, sie sozusagen als wertvolle Arbeitskräfte rekrutieren zu können.
Ja, resozialisieren nennt man das bei Kriminellen.
Ich hätte gedacht, dass man sie irgendwie, dass das so ein Trick gewesen ist. Also man pathologisiert jemanden und dann ist man sozusagen das Thema erstmal, das hat man dann jemandem anderen zugeschoben. So hätte ich es gedacht. Ah, okay.
Ja, das ist ja nebenbei, das ist ja da. Na gut, also soweit zur Fähigkeit, sich in Angestelltenverhältnisse wiederzufinden. Wobei ich habe ja das bei meinen Eltern erlebt, die waren ja Sozialarbeiter das Leben lang und ich habe dann im Jugendzentrum ja auch immer mitgearbeitet irgendwie. Also von Kindheit an waren wir ja involviert, nicht auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht kennen würde oder so. Aber es ist eben nicht gelungen. Übrigens also außer Ludke, aus dem einen meiner Brüder, der lebt das. Aber für mich wäre das auch eine erträgliche Weise. Und der andere Bruder hat es auch nicht geschafft. Der kann das auch nicht. Also der hat eine kleine Musikschule aufgebaut. Also für Leute, die nicht Karriere machen wollen, sondern nur Klavierspielen lernen und für Kinder, die das dann lernen sollen. So. Und wo dann kein Stress sein muss. So nach dem Motto Leistung.
Eine gute Nische.
Genau, hat da eine Nische gefunden und macht die mal mehr, mal weniger gerne, je nachdem, an was für Leute er da trifft. Nicht? Und fährt immer hin zu denen. Also ist so der sein
Okay.
Dass die nicht zu ihm kommen. Er muss also keine Schule vorrätig halten sozusagen, sondern fährt immer hin. Und erlebt dann auch noch unterschiedlichste Zusammenhänge und Milieus, aber bringt eben ganz gut die Hälfte vom Einkommen ein. Ne?
Naja. Ist auch so eine Art soziales Spiel, oder? Also wenn man jetzt mal so nach dem Motto, das soziale Spiel, das heißt dann, finde ich noch einen Schüler.
Ja, da ist kein Problem, komischerweise. Also er ist so gut oder so nett und so, die Warteliste ist lang. Hm. Es ist auch eher so, dass er manchmal sagt, also bestimmte Leute will er wieder ins Leben bringen, nicht, weil das für ihn oder für die dann soweit ist, dass das besser auseinandergeht irgendwie. Aber da, also, nee, ich glaube, der hat kein Problem, Leute zu finden. Also er hat schon, weiß nicht, wie lange er schon nicht mehr abonniert hat. Also das geht alles so. Mhm. Und das ist eben wirklich so ein Gegenmodell zur Musikschule. Nicht? Und wenn er dann irgendwo hinkommt und die Frau sagt dann hier, also hallo, wählen Sie mal vor.
Schule sozusagen, ja. Mhm.
Die Mutter sagt hier, man haben Sie ein Stück, spielen mal vor, müssen wir sehen, ob Sie was können. Und dann lasse ich ja meine Kinder, nicht? Dann sagt er, das ist jetzt schon mal ein ganz falscher Ansatz, nicht? Also ich empfehle Ihnen dringend in die Musikschule zu gehen, weil die machen das so. Na? Und dann sehen die es entweder ein, dass es jetzt nicht so ist, oder eben er geht und sagt, also machen wir eben mit anderen. Ne? Also ist so. Nicht? Manchmal ist dann auch gekränkt, weil manchmal manche Leute an so ein herrschaftliches Verhalten legen die an den Tag. Aber eigentlich normalerweise ist es so einigermaßen gut. Und dann ist eben so der Prozess, rauszufinden, was wollen die, wie weit sind sie belastbar und so, was ist ihr musikalisches...
Keine Routine und keine Standardisierung. Ne?
Nee, hat er nicht.
Eingehen auf jeden Einzelnen und auf
diese... Er sagt deswegen, ja genau. Er kann deswegen auch nicht so vorspielen, das ist so ein Ding, nicht, sondern er mischt sich ja sozusagen im Grunde, so wie ich das beim Zeichnen auch mache, mischen sich die Vermögen dann. Na gut, so.
Jutta, du wolltest... Entschuldigung. Ja, genau, Jutta.
ja, das war halt mal so ein Vorschlag. Ne? Das ist jetzt entstanden dadurch... Also ich meine, das machen wir ja alle. Wir beobachten ja auch, was wir da machen. Und jetzt sind so verschiedene Konstellationen. Heute ist wieder eine spezielle. Der Klaus ist nicht dabei. Der Klaus ist halt jemand, der sich auch meistens vorbereitet und der so irgendwie so ein bisschen den roten Faden durchpeitscht, im positiven Sinn, sage ich mal. Ne? Halt auch der Talk, den wir jetzt vor ein paar Tagen hatten, Andreas, ne? Das fand ich irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich bin auch nicht jemand, der dann sowas, das so macht, wie der Klaus das macht. Ja, ich bin auch eher zurückhaltend. Also so moderieren, da müsste ich mich sehr zusammenreißen, um das zu tun oder so. Ja. Und aber auch, weil ich es steif finde. Also ich habe jetzt gerade heute Morgen irgendwie, habe ich in den MOOC, sagt euch MOOC, sagt euch was, ne? Was ist, das ist ein Massive Open Online Kurs. Also das kommt da von Amerika, dieser Ausdruck. Also wo dieses Open Learning halt im Internet, ne, da läuft halt eben zurzeit eine oder lief eine über China von der also ehemaligen UnitV, wo ich mal
Hallo.
Mit gemacht habe.
Ja, super, lass das stehen, ist super.
Das läuft jetzt schon einige Jahre, heißt jetzt ein bisschen anders, komme jetzt nicht drauf. Also und die machen halt immer mal so Schwerpunktthemen und da war die wie heißt es jetzt? AAA. Das fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall, also es waren 5 Frauen und die haben dann versucht, einfach so Thesen, die haben dann so Thesen vorgelesen und haben versucht, das Ganze zu strukturieren. Ja. Mhm. Und hatten das ja schon vorbereitet, haben vorher ein Word-Dokument erstellt, haben da reingeschrieben und so weiter. Und trotzdem, das ist, also ich finde es unglaublich anspruchsvoll, da irgendwie jetzt, also wenn du das eben nicht zum Beispiel in einem klassischen Kursformat machen möchtest oder sowas, ja, dann ist es easy, ja. Aber es ist ja genau das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Und wir haben halt eine ständig unterschiedliche Zusammensetzung von Teilnehmern. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen, ja, ganz unterschiedliche Erwartungen, ganz unterschiedliche Themenspektren. Und doch ist halt, irgendwas ist ja da, wo wir uns dann treffen, wo wir ab und zu mal merken, aha, ja, da gibt es irgendwie Verbindungen, da gibt es Gemeinsamkeiten, eine Neugierde auch. Und tja, also...
Aber genau das ist es doch eigentlich. Also das ist doch, wenn, also wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellen würde, wir wären jetzt, was weiß ich, Tischler oder sowas, ja. Mhm. Also dann wäre ja, da sage ich mal, dann würden wir uns, sage ich mal, ziemlich gut über Holz und solche Sachen unterhalten können und sozusagen darüber und was man aus dem Holz eben machen kann und so, aber eben über Tischler-Themen. Und das Interessante ist doch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über sowas wie, was weiß ich, letzte Woche mit dieser Entfernung aus diesem Organisationszwang oder wie, was ist eigentlich Überfluss, also kann man sich vorstellen, dass sozusagen alles überflüssig ist, also alles im Überfluss vorhanden ist, gibt es das überhaupt? Ja, also kann man sich das, wenn man sich das vorstellt, was folgt daraus? Und genau das sind doch eigentlich so Sachen, wo es mal tatsächlich interessant ist, wo jemand oder wo sich Leute aus unterschiedlichen Erfahrungshorizonten da irgendwie weil ich, meine Gedanken kenne ich in Anführungszeichen, ja, also da mit mir selber, also da brauche ich keinen, aber ich kenne jetzt zum Beispiel, Jutta, deine Gedanken kenne ich jetzt gar nicht, ne? Oder die vom Andreas oder die vom Klaus, ne? Also, wobei ich tatsächlich beim Klaus bin ich mir noch nicht so sicher, ob der sich in dem Sinne vorbereitet, wie wir das jetzt vielleicht machen, sondern der weiß einfach viel, also der hat so viel, also ich stelle mir das jetzt so vor, dass er so viel parat hat.
So eine Mixtur, denke ich, bei ihm.
Aus verschiedenen, also sozusagen, ich hatte ihn ja mal dazu befragt, ich hatte mal gefragt, ist denn das eigentlich mit den Büchern, die du liest oder sowas? Und er sagte, ja, ich lese halt alles Mögliche, aber nicht aus dem Interesse an dem Buch, sondern aus dem Interesse, aus einem anderen Interesse heraus, was sozusagen, das, ich will wissen, was das Buch mit mir anrichtet, in Anführungszeichen, also was es für Gedanken in mir erzeugt. Ne? Also ich habe also ihn dann gesagt, wäre dann zum Beispiel auch ein Telefonbuch, wäre dann auch möglich, das zu lesen. Also tatsächlich, also man könnte also mit diesem Ansatz im Kopf könnte man konzentriert ein Telefonbuch lesen. Ja, also das und das ist sozusagen eigentlich die Stärke vom Klaus, dass er sozusagen ansatzlos aus seinem unerschöpflichen Wissen irgendwas rausziehen kann, wo mir persönlich, also ich habe nicht so viele Bücher gelesen, schon gar nicht zu diesem Themenspektrum, was ihn so persönlich sind. Aber das ist genau, das ist ja für mich das Interessante, dass man sozusagen aus anderen Zusammenhängen dann nochmal denkt, ach na klar, das ist sozusagen so wie so ein, für mich zumindest, ist das so ein Guckloch in den, also so ein bisschen wie wenn man mit einer Taschenlampe in den dunklen Wald reinleuchtet. Ne? Man sieht so ein paar Zweige und so und denkt, ah, alles klar, jetzt kann ich mir kann ich mir jetzt besser vorstellen, wie das mit dem Wald da draußen aussieht. Ne? Und dann sagt man, da kann ich mich auch mal ein Stückchen reintrauen ins Dunkel. Ne? Und so, und also so stelle ich mir das jetzt so vor. Ne? Also so deswegen ist es für mich so total interessant. Ich bin letztens von meiner Mutter dazu mal befragt worden, woher kennst du die Leute? Ich sage, ich kenne die Leute nicht. Ich weiß nicht, was, also das, ich kenne die genauso gut wie du. Also und es ist auch vollkommen, ich will nicht sagen uninteressant, interessant ist ja sozusagen das, was man bespricht und was man so mitnehmen kann. Das ist ja das, aber im Grunde genommen so, also wie heißt bei der Bundeswehr heißt das Name, Dienstgrad, Waffengattung, das interessiert in dem Sinne eigentlich, also vordergründig nicht. Also ist auch so, kann man auch mal so als Experiment machen, indem man, also ist ja so ganz beliebt bei so Zusammenkünften mit unbekannten Leuten, wird ja sofort irgendwie, und was machen Sie beruflich? Ja. So, und ich habe das mal eine ganze Weile mal vermieden und habe einfach gefragt, was machst du eigentlich in der Freizeit? Und auf diese Berufsfrage ist nämlich jeder vorbereitet und kann da irgendwie 3,5 Sätze sagen, irgendwie, aber auf die Freizeitfrage, da ist man oft nicht vorbereitet und da kommt eigentlich mal was Interessantes raus. Also,
ja, da geht es dann auch schon los. Also wie viel Privates will man da preisgeben, ne? Also dann kommt schon gleich so ein Sortierungsprozess irgendwie, ja.
Ja, also ich meine, ob man jetzt ein Hobby hat oder irgendwie sowas oder was weiß ich, ins Fitnessstudio geht in seiner Freizeit oder irgendwie so, aber also ja, also aber sozusagen die Freizeitfrage, die war für mich deshalb interessant, weil ja frei, also Beruf hat ja was, also da hängt ja ganz viel damit dran, ne? Also da hängt der Status und was weiß genau. Ich, also sozusagen die Stellung in der Gesellschaft und so weiter, hängt unmittelbar mit dem Beruf zusammen. Also
gleich so ein Schlagabtausch, ne, in den ersten zwei
Minuten. Genau, Meter. Also genau, genau, und wenn man jetzt aber sozusagen, und das war eben meine Erfahrung, dass man das erstens mal viele Menschen halt gar nicht so richtig darauf vorbereitet sind und zweitens dieser Verzicht darauf, sozusagen auf diesen Status, an dem man einfach fragt, was machst du in deiner Freizeit? Ne? Also was weiß ich, wofür interessierst du dich eigentlich so? Ne? Das bringt also oftmals überraschende Ergebnisse zustande, weil viele Leute jetzt erstmal, sie sind gar nicht so richtig direkt in der Lage, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder schön, weil dann nämlich, weil was bedeutet es denn sozusagen, was man in seiner Freizeit macht, das ist ja sozusagen das, was einen in Anführungszeichen wirklich interessiert. Ne? Also und dann kann man schon ganz interessante, wenn dann die Leute, wie gesagt, dann so erzählen, was sie denn so, was sie wirklich interessiert und warum sie das so machen und so weiter. Das sind so ganz interessante Sachen. Und da kommt man eben dazu, dass, wie gesagt, wie bei dem Onkel von meiner Mutter, wo dann eben rauskommt, dass er sich da mit diesen Pflanzen da beschäftigt und Herbarien füllt oder was weiß ich, da gibt es ja ganz exotische Hobbys oder auch was ganz total Unaufgeregtes, was wir vor uns hatten, Gärtnern, also wobei das auch wieder interessant ist.
Aber er hat ja einen ganz tollen Zugang zu dem, was Zeit und Geschichte sind, in dem Bereich, den er überblicken kann. Nicht? Da ist er ja im Grunde, schafft er ja im Grunde eine Zeitskala, nicht? Also indem er also regelmäßig Proben nimmt, indem er regelmäßig Kontakt hat, in dem Moment, wo er regelmäßig also fotografiert und so, entstehen ja also lang, ist ja wie so eine riesige Langzeitstudie im Feld, nicht?
Und, ja, genau, das war so eine.
Da trägt ja was zusammen, was also vielleicht irgendwann mal total wichtig für Historiker oder Oral History Menschen oder was auch immer ist, nicht?
Das, ja, der hat uns das mal gezeigt gehabt, also weil wir da natürlich gefragt haben, Mensch, jetzt, ne, also jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt muss das auch mal rausrücken. Da hat er uns das tatsächlich mal gezeigt und das war eine ganz unbedeutende und vollkommen unspektakuläre Waldlichtung, ja, also die er da und da konnte es dann aber sehen, wie sich die eben im Winter, also da konnte man Winter neben Winter legen, ne? Oder was weiß ich, über die Jahreszeiten sich das angucken, wie sieht denn, also wie allein schon sozusagen, wenn im Winter die nur noch die Nadelbäume sozusagen Laub tragen, wie das dann schon ganz anders aussieht, ne? Was man sich im Sommer schon kaum mehr vorstellen kann, wie dicht alles war und wie das dann auch zugewuchert ist und so weiter, das sind ja schon und das war aber insofern, weil da eben auf diesen Fotos war eigentlich alles drauf, da war Wasser drauf, da war eben offenes Feld, da war aber trotzdem noch Sträucher und so weiter und der hat sich auch für die Blumen dann interessiert, die dann zu sehen waren und konnte die dann auch genau beschreiben und noch was dazu sagen und so weiter und so fort. Und das war halt das Interessante, wie sozusagen auch sich über Jahre unbemerkt eigentlich von den Leuten, die dort spazieren gehen, dann eben doch die Natur dort verändert. Und das war so ein bisschen so sein Steckenpferd sozusagen, auch dieses Herbarium, keine Ahnung, ob es das heute noch gibt, aber das war, und das ist eben so das, wo ich sage, das sind ja sozusagen freie Ressourcen, unbeobachtet von irgendeiner Wissenschaft, die ja trotzdem, was du ja schon gesagt hast, Andreas, die ja trotzdem wichtig sein können, ne? Mhm. Aus irgendeinem Grund können die mal wichtig sein, ne? Die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Ne?
Also sind wir denn so in dem Sinne, also jetzt, ich bin ja so neu in diesem Bereich dieser Podcasts und dieser Gespräche und das ist ja so Bewusstseinsstrom. Sind wir denn auf irgendeine Weise ergebnisgebunden oder nicht, ne? Also dass der Produkt entsteht durch diesen Bewusstseinsstrom, hat man also nachher eine Aufnahme, die man veröffentlichen kann.
Genau.
Nicht, oder auch nicht. Und ist das so, dass das also mit der Zeit so ein Gefühl von Beliebigkeit kriegt, dass man sagt, also ja, aber im Grunde reden wir um des Redens willen oder ist da so die Erfahrung oder sollte sozusagen mehr Zucht drin sein oder ich weiß nicht, ich fühle mich ja wohl in so einem Zusammenhang, nicht? Aber an dem Moment, wo ich das so aus so einer Warte sehe von jemandem, der dann sagen würde, ach, das ist jetzt ja, ihr redet so schön und unterhalten kann man sich ja überall und was soll das Ganze? Dann oder das ist mir zu wenig oder was würde man noch sagen können? Also nur so mal so eine Gegenposition aufzubauen.
Also genau, also das ich hatte ja also ich habe ja zwei Sachen. Also eine ist dieser Skype-Mittwoch und der ist tatsächlich, also Ursprung allen Übels war, ich hatte mal dem Klaus auf Twitter mal eine Frage gestellt, wie ist denn das jetzt eigentlich so? Und nachdem ich dem dann die fünfte Frage gestellt habe, da hat er gesagt, also so nach dem Motto, jetzt ist Schluss. Ja, ich erkläre es nur noch einmal, so nach dem Motto. Also so hat er es nicht gesagt, aber so darüber, also er hat es dann in den Vorschlag verpackt. Und hat gemeint, also das nimmt jetzt zu viel sozusagen Ressourcen meinerseits. Wir machen da mal ein Skype-Gespräch. So, und jetzt habe ich mir so gedacht, na gut, das Problem bei den Erläuterungen vom Klaus ist, mir ist das oftmals nicht unmittelbar schlüssig, es ist mir in dem Moment, wo er es erklärt, schon klar, aber wenn man dann nochmal drüber nachdenken möchte und dann sagt, wie war denn das jetzt eigentlich, dann ist das Gespräch weg oder sowas?
Ne? Also ich finde das schon herausfordernd. Eigene Terminologie, eine Satzstruktur, die, ich weiß nicht, an was in der Soziologie orientiert ist, jedenfalls nicht an irgendwas, was ich so in meiner Lektüre so kenne, dann also auch betont originelle Ansatzpunkte und der Versuch, also nochmal von hinten rum an die ganze Sache ranzukommen. Und
ja,
so.
Genau.
Also er fordert da natürlich ganz schön, nicht? Wird mir ja manchmal auch nachgesagt, aber ich habe sowas Joviales noch sozusagen, was also Klaus, also dann, wenn er anfängt, seinen Stoff aus den Anekdoten zu ziehen, die er zu erzählen hat, nicht? Dann wird es auf einmal, dann empfinde ich ihn als unglaublich gut, nicht? Weil dann zieht sich dann aus dieser Anekdote auf einmal dieses Theoriegebäude, was er dann sonst so wie so ein Kartenhaus immer wieder aufbaut und das zieht sich dann da so raus, ne? Das ist also sehr angenehm. Das
bei ihm so ein bisschen stärker entwickelt hat, aber vielleicht irre ich mich, ne? Aber ich habe schon den Eindruck, also für mich wird es zugänglicher irgendwie. Also ich fand es jetzt die Mischung vom letzten Mal, wo wir zusammen waren, sehr, sehr angenehm. Also genau diese Mischung, ja, fand ich sehr schön.
Ja, genau, und damit man das dann später nochmal nachvollziehen kann, also man selbst und wo auch der Klaus sehr viel Wert drauf gelegt hat, sagt er, Frank, wer weiß, für welche Erlogen das nochmal wichtig ist, was wir hier besprechen. Also das war so sein Ding und ich finde es ja auch, also ich sag mal, ich bin immer wieder erstaunt, ich kriege das ja so mit in anderen Zusammenhängen, wenn ich jetzt hier meine, was weiß ich, Andreas, was wir jetzt hatten letzte Woche oder wann war das, vorletzte Woche und jetzt letzten Freitag hatte ich nochmal sozusagen mit einem Komponisten so ein Gespräch, wo ich dann immer sage, das ist ja eigentlich auch eine also sozusagen, da kriegt man mit, wie eigentlich das, was wir hier machen, andere Leute wahrnehmen und was die denn damit machen. Also das ist, und es gibt tatsächlich also Menschen da draußen, die sich damit ernsthafterweise beschäftigen. Also, aber das war ja jetzt gar nicht so mein Ziel sozusagen oder das Ziel dieser Aufnahme, sondern das war tatsächlich erstmal in Anführungszeichen für mich. Und dann bin ich halt, dass ich sage, na gut, wenn mich das interessiert, dann gibt es mindestens einen noch da draußen, den ich vielleicht gar nicht kenne, dem es genauso geht. Ja.
Hake uns deine Seite manchmal. Also ich habe versucht, da was runterzuladen oder mir anzuhören in auf deiner Seite. Und das ist jedes Mal irgendwie plötzlich abgebrochen und ich weiß nicht warum. Also
kann ich dir gar nicht sagen. Also
steckte dann fest und kam nicht mehr. Und dann irgendwie beim Runterladen habe ich dann versucht, da war der Server irgendwie weg oder blockiert oder überlastet oder irgendwie sowas. Also keine Ahnung. Ich werde das natürlich nochmal probieren. Vor allem, weil ich ja auch dieses Gespräch mir nochmal runterholen will. Nicht? Weil ich fand das auch im Nachhinein finde ich, ziemlich viel gelaufen auch an Gedankengängen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich denk viele Sachen entweder nochmal neu oder sowieso neu, nicht? Und das war schon auch für mich eine sehr lebendige Geschichte, nicht? Also dieses Gefühl, dass man sich selber oder andere einem beim Denken zugucken können oder zuhören können, da fand ich also über eine ganze Reihe von Strecken auch erreicht, nicht? So.
Für mich ist das auch spannend, weil ich ja, wie gesagt, ich bin so in so einer Laienposition und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie weit sozusagen, was für mich an der ganzen Sache spannend ist, genau, das ist so dieses, ich weiß nichts von dem, was, also deswegen frage ich ja, ne, so Andreas, wie ist denn das eigentlich mit der Kunstfreiheit? Ne? Du bist Künstler, wie empfindest du das, wie blickst du da drauf, ja? Oder als wir da über diese Kunsthochschule da gesprochen haben, ne, also was mir ja auch noch so im Gedanken ist. Und dann sozusagen habe ich dann so, und dann kommt man so ein bisschen so mit seinem eigenen Nachdenken so. Und das Schwierige ist halt sozusagen auf der einen Seite, es gibt auch alberne Fragen, ne? Also wo man dann sagt, okay, was soll das jetzt, ne? Und das andere ist tatsächlich, also, dass man dann nochmal auch selber sozusagen in so einem Gespräch auch nochmal seine eigene Gedankenwelt, wie du sie eben gerade gesagt hast, zuschauen kann, also auf sich selber, wie die sich entwickelt. Ne? Also das ist eigentlich so das Interessante. Und für mich ist jetzt mal so, dass sozusagen, wenn man jetzt das Gespräch mit dir hatte, Andreas, und jetzt am Freitag nochmal das mit dem, was ich jetzt hatte mit dem Joscha, der da eben der Komponist ist, der hat eben keine Kunsthochschule so und der habe ich dann natürlich gleich nochmal die gleiche Frage gestellt, gesagt, wie ist denn das eigentlich hier? Hast du da nie irgendwie das Verlangen gehabt nach so einer Kunsthochschule oder sowas? Und er hat gesagt, nee, am Anfang hatte ich da gar kein Verlangen, aber jetzt finde ich das schon schade, dass ich sowas nicht gemacht habe. Ne? Also,
wobei gibt da eklatante Unterschiede. Also die Leute in der Musikhochschule werden Heinrich Evers mal gesagt, also an der Kunstakademie wirst du als Anfänger, ne, direkt nach vorne an die vorderste Front geworfen. Nicht? Du musst nicht aufbauen, du musst nicht erst also Ölmalerei des 18. Jahrhunderts lernen, nicht? Und dann darfst du dich also irgendwann an die Kubisten machen und dann und so, ne? Sondern du wirst gleich aktuell reingeschmissen und hast dich da zu orientieren, aber vor allen Dingen erstmal für dich selber was zu finden. Und in der Musikhochschule ist es genau also anders, nicht? Du wirst also, du musst dich sozusagen hocharbeiten und ob du überhaupt also in der zeitgenössischen Komposition ankommst, das liegt dann irgendwie an dir, dass du das dann irgendwann mal unbedingt willst, so, nicht? Und ansonsten steckst du dann in deiner ganzen Virtuosität irgendwo fest, nicht? Es gibt natürlich inzwischen Pop und Jazz und also alle Sparten, aber da kann ich auch nicht mehr viel drüber sagen, weil ich also, die Kunstakademien haben sich heute teilweise radikal verändert und die Musikhochschulen sind auch dabei, nicht? Aber da weiß ich auch nicht, ob ich zur Musikschule, Hochschule
Für die Musikhochschule, also, da habe ich jetzt jetzt diesen Freitag, ich habe ja immer freitags frei, Gott sei Dank, also da habe ich eine, die macht Gitarren, also die ist Gitarren, wie sagt man da, Diplom-Gitarristin oder sowas. Also, und die ist jetzt hier irgendwie paar 20 und die ist eben, die ist genau gerade fertig sozusagen, hat ihr Diplom irgendwie gemacht und mit der werde ich genau über diese Themen eben sprechen, was sie so auf dieser Musikhochschule, weil mich das eben auch nochmal interessiert und was, ja, die war jetzt auch ein Jahr in, ich glaube, es war ein Jahr, also jedenfalls geraume Zeit war sie in Nashville, ne, und da interessiert mich natürlich tatsächlich, also, wie ist das dort, ja, also wo sozusagen Tausende oder weiß der Geier, wie viele Musiker sozusagen, die alle das Gleiche suchen im Grunde genommen, wie ist das dann, also wie ist da die Atmosphäre, was kann man dort erleben, wie geht man hin, wie kommt man wieder raus, wie weit trägt einen das und so weiter, das sind ja alles so Fragen, die, also, ne, wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen und genau das ist so ein bisschen sowas, ne? Aber um nochmal zurückzukommen auf die, das, was wir hier machen, also das ist tatsächlich, also in dem Sinne Ergebnis, also ergebnisoffen, dass uns jetzt niemand, also wir sind nicht gezwungen, also am Ende steht jetzt nicht, dass wir wir haben jetzt ein Dokument gefüllt oder sowas, ne? Oder wir sind jetzt über irgendwas einig. Nee, das ist vollkommen, sondern worum es mir, also weshalb ich diesen...
Aber so reden übers reden um zu reden meinetwegen, das wäre es dann aber auch nicht.
Nee, sondern an einem Thema, wie wir es eben heute hatten, als wir mit dieser Langeweile, wo wir nochmal an ein Gespräch von vor 3 Wochen oder sowas angeschlossen haben, weil einem nochmal so über diesen Begriff der Langeweile, ne, der nochmal interessant war, was das eigentlich bedeutet, wo man dann irgendwie sagt, ja Moment, ich sehe das jetzt, also folgende Gedanke ist mir gekommen, kann das Quatsch sein oder kann das oder ist das tatsächlich, was sagt dir da deine Intuition, deine Erfahrung oder sowas, ne? Also das ist so was vielleicht was eher...
Spannend, jetzt in der Situation an den ähnlichen, also ich merke dann, also du bist der Einladende, ne, Frank, in diesem Fall, und dass ich mich doch also irgendwie versuche zu orientieren, ja, also muss ich da Rücksicht nehmen oder lieber nicht, oder wer leitet jetzt, also diese Leitungsfrage wieder, ne, also sowas schwingt mit, ne? Also ich bin mir schon bewusst, das ist natürlich eine ganz eine freiwillige Sache, ja. Ich kann sofort wieder gehen, wenn ich will. Es hat überhaupt keine Konsequenzen. Das ist anders als in sozialen Situationen, ja. Mhm. In den meisten jedenfalls. Verwandt sind wir auch nicht. Und so weiter. Und das ist doch. Es ist dann, ja, und dann höre ich auf einmal von der Julia, die dann sagt, nee, das ist eigentlich mehr Gelaber und das reicht ihr irgendwie nicht, da ist ihr ihre Zeit zu schade. Also so Ansprüche auch plötzlich, ne? Also dann auch wieder meine eigenen. Ist das jetzt einfach nur ein Gespräch oder ist das vielleicht mehr? Und wenn ja, was ist es denn mehr? Also es schwingt einfach mit, ne? Und ja.
Na gut, also
das ist einfach. Wir sind in keinen Rollen, ne? Wir sind keine Studentengruppe oder keine Kollegengruppe oder was auch immer, ne? Was sind wir, ne?
Aber führen, also kann ja jeder auch.
Ja.
Sagst du. Aber hier einzige... zurück zur Tagesordnung, die ich jetzt euch jetzt mal vorsetze.
Also ja, trotz alledem, genau, also, ist es ja nicht ausgeschlossen. Also es wurde gar nicht darüber bis jetzt gesprochen, ne? Also es könnte ja jetzt der Fall eintreten, dass dann einer sagt, ach, ich möchte das mal in einem anderen Setting probieren, ne? Und dreht da halt so ein bisschen dran oder so, ja, aber...
Das würde sich ja dann entwickeln. Das ist ja auch das Interessante, was mich ja so an dem, sag ich mal, Format so ein bisschen interessiert hat, ist, es hat ja harmlos angefangen, dass wir hier so eine, also es sind sozusagen Menschen zusammengekommen, also in dem Sinne eigentlich grundlos. Ne? Also sozusagen, sie sind irgendwie, haben sich gefunden und dann schon das erste Aha-Erlebnis hatte ich irgendwie, dass nach dem zweiten oder dritten Skype-Mittwoch dann der Klaus irgendwie gesagt hat, also wir brauchen ja einen Regisseur. So, ne? Also und das ist ja das Interessante, also was mich ja auch tatsächlich interessiert, ist, wie aus so einer aus so einer losen Gruppe oder aus so einem losen Zusammenhang. Mhm. Also wie entsteht Organisation, was wir ja ganz am Anfang mal hatten irgendwie. Ne? Also
wie werden Entscheidungen getroffen? Sorry. Ja.
Genau, also sozusagen in dem Augenblick, wo sich zwei Menschen treffen, wann kann man da schon von Organisation sprechen und wie entwickelt sich sowas oder kann sich sowas entwickeln? Ne? Also genau, also das ist ja eigentlich so das, also was wir ja ständig irgendwo, dass wir irgendwo hinkommen und dann haben wir auch so eine Erwartung, dass da jemand ist, der eben der Regisseur ist und dann gibt es halt jemanden, der irgendwie dann vielleicht auch das Verlangen nach einer Tagesordnung hat oder ich möchte wissen, wohin die Sache sozusagen zielt oder sowas. Genau, und das sind ja so Fragen, die ganz am Anfang waren die ja vollkommen unnotwendig. Also diese Fragen zu klären, sondern man hat einfach gesagt, also was weiß ich.
Am Anfang meinst du, ne? Ja.
Genau, am Anfang war das einfach so und dann hat man irgendwie gesagt, da könnten wir nochmal anschließen oder sowas, ne? Mhm. So, mhm. Und dann ist natürlich das eine, dass wenn man dann sagt, ach Mensch, jetzt ich weiß ja, dass zum Beispiel die Jutta da dabei ist und ich habe so das Gefühl, die könnte mir eine bestimmte Frage beantworten, ne? Oder der kann ich eine bestimmte Frage stellen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, sie, ne, so kann es ja auch sein, ne? Oder bezogen auf den Klaus, wo man dann weiß, da beschäftigt sich mit irgendwelchen Sachen aus dem Mittelalter, aus irgendwelchen historischen Sachen oder noch früher, der kennt sich da aus und da kann man ihn dazu befragen. Also kann man dann fragen, wie ist denn das eigentlich, ne? Wie wird das ja mit dem Alexander dem Großen da irgendwie hatten, wo er damit so eine Anekdote sozusagen aus der vergangenen Zeit da angeschleppt kam und das war ja auch interessant. Also, ne? Also dieses sozusagen erweiternde eigenen Kapazitäten, indem man sozusagen das anderen, also auf andere damit zugeht. Ne? Und das finde ich ja persönlich so interessant. Also sozusagen einerseits uns selbst zu beobachten, wie sozusagen Organisation entsteht, aus so einem vollkommen zwanglosen irgendwie, ne? Wo dann aber trotzdem dann irgendwie ganz plötzlich dann eben feststeht, naja gut, das ist jetzt immer mittwochs 20 Uhr. Ne? So, und wo man dann auch tatsächlich dann merkt, alles klar, jetzt weiß ich, Mittwoch 20 Uhr und dann hat man, dann steuert man auch mit seinen Gedanken da irgendwie hin. Ne? Also, wo man dann sagt, ach Mist, jetzt muss ich hier nochmal fix, nochmal wenigstens quer hören, was wir letzte Woche gesprochen haben, damit man überhaupt noch so mal so ein bisschen Anschluss dann finden kann. Das hatte ich mir eben auch angewöhnt, seltsamerweise nochmal sozusagen aus der Vorwoche nochmal die, zumindest mir,
ja, es ist
in Notizen noch, um dann sozusagen den Anschluss. Dass du
dich dann verantwortlich gefühlt hast. Ne? Also ich
bin ja, genau.
So locker flockig reingegangen, ne? Und habe mich dann fast ertappt gefühlt. Ja, aber Mensch, das hättest du dir ja auch nochmal überlegen können. Ne? Und stimmt, darüber haben wir ja geredet und so.
Ja, genau. Oder dass zum Beispiel der Klaus heute so richtig, also sozusagen, absagt eben im Sinne von sozusagen, also mit ausgefüllter Entschuldigung, ne? Also im Sinne von ich bin krank.
Ja, ohne Arztattest, also, aber immerhin.
Ja, genau, also wo man wo sich schon so eine eigenartige, doch schon Verbindlichkeit sozusagen, die am Anfang ja gar nicht da war. Und das ist die Frage, woher kommt das? Ne? Also kommt das aus einer Art Gewöhnung oder ist das sozusagen einfach...
Ich finde das eine Haltung. Also ich würde es auch, wenn ich also merke, also das ist in Regelmäßigkeit entstanden, da gibt es möglicherweise Erwartungen oder es gibt von mir aus auch eine Loyalität. Also ich finde, in einer Welt, die an so vielen Stellen zu Nichtverbindlichkeit, zu unverbindlichem Verhalten tendiert, nicht dann zu sagen, nein, jetzt mache ich also formell klar, dass ich also nicht einfach willkürlich und egal mich verhalte, sondern also, dass ich dann sage, ich komme nicht, ne? Wenn es mir mal wenn ich es mal verpasse oder so, dann weiß ich, okay, es wird nicht unbedingt erwartet, ne? So, dann kann ich es locker halten. Aber es ist schon so, dass ich absage oder zusage, nicht? Also und schon gar, also ich finde es auch, was ich auch aber auch wichtig finde, ist, dass dann also in der Twitter-Timeline eben mal auftaucht, heute oder morgen ist Mittwoch, nicht? Und so, und dass ich dann nicht selber also einen großen Aufwand treiben muss, dran zu denken, nicht? Also Wiki-Dienstag hatte ich so irgendwie einen Kalender eingetragen. Jetzt ist das also, kommt das so ein bisschen unter die Räder im Augenblick, weil es eben wirklich viel Vorbereitung braucht, nicht? Also ich kann das nicht mehr so locker machen. Die Fachgehalte sind dort zu eklatant und ich zu dumm, ne? Um das eben mal so zu managen, nicht? Also ich verstehe sonst teilweise einfach überhaupt nicht, worum es geht, nicht? Und das ist sehr anstrengend und ich bin auch etwas angeschlagen im Augenblick, nicht? So, und aber da habe ich das dann auch gesagt, nicht? Ich habe dann also schon geschrieben, dass ich im Augenblick nicht ganz so tatkräftig bei so Sachen sein kann und so weiter, nicht? Also
Obwohl ja als Überschrift darüber stand, immer in Leuchtschrift, without binding. Ne?
Ja.
Das ist jetzt wieder das Interessante, ne? Und das betont ja auch der Stefan immer so. Ja,
ja, das ist aber... Ja, also...
Ich will es einfach nur...
Ja, stimmt, wir reden ja auch teilweise schon mit seinem Bot und also demnächst steht da so eine Siri, so eine selbstkonstruierte Siri, so eine, weiß nicht, also Spaghetti-Dose oder sowas und sagt, also ich vertrete heute den Stefan oder sagt das nicht mal, sondern tut das einfach. Das ist irgendwie... Ja... Ja gut, also heute hat er mir einen Gedankengang wieder serviert, wo ich ganz lustig oder wo ich eigentlich ganz froh war, den nochmal nachlesen zu können. Was? Das habe ich mal gesagt. So, das war nicht so war gar nicht so schlecht. Diese Wiki-Dienstage sind für mich sehr anstrengend. Nicht so, weil ich also gleichzeitig versuche, produktiv zu sein und gerade erstmal zu verstehen, wo ich bin. Das ist für mich
schwer. Gestern das zweite Mal geschwänzt.
Genau. Beim Wiki-Dienstag, was, also ich verfolge das einmal, das sind ja immer so also stundenlange Videos.
Vier Stunden,
die tatsächlich, also und dann ist es noch so, dass also ich habe es mal versucht, so mit erhöhter Geschwindigkeit bei YouTube mir anzugucken, aber das ist dann, also da kriegt man ja ganz schnell, glühen einem dann die Federn, weil man dann mit seinem, also man kommt mit dem Mitdenken gar nicht mehr so hinter. Und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, was macht ihr da? Also ist wahrscheinlich jetzt wieder so komisch, so nach dem Ziel gefragt, ne? Aber
ja, da gibt es auch ein Ziel. Also letztendlich lernen wir Wikipedia. Und zwar nicht nur an einer Baustelle, sondern an vier Baustellen. Nicht? Also die eine Baustelle ist einfach, was musst du tun, um relativ gekonnt, wenn du relativ gekonnt so einen Artikel schreiben willst. Mhm. Nicht? Oder weitergehend korrigieren möchtest und so weiter. Dann gibt es eine Meta-Ebene, weil es dann eben auch um Wikipolitik geht. Und es geht um die Weiterentwicklung zum Wikidata. Wobei das für mich extrem schwammig ist, weil ich in diesem Format Datentransfer noch gar nicht wirklich denken kann. Und das versuche ich da einfach dann dadurch hinzukriegen, dass ich es einfach mache, sozusagen. Und dann gibt es was noch, also Open Science. Da geht es darum, was ist Wissen und wie kann sich um Wikipedia herum also wissenschaftliches organisieren. Also da hatten wir zum Beispiel mit einer Hochschule auch Kontakt und so ein größer verschränkte Kommunikation. So seitdem stelle ich mir das eben in Open Science wie so eine Art freien, überdimensionierten Hörsaal vor oder Seminarraum. Mhm. So, und was ist das eigentlich? Eine Wissenschaft, die offen ist. Ich habe da schon relativ viele konkrete Vorstellungen aus der Kunst heraus, weil ich ja öfter mit Wissenschaft zusammen gearbeitet, aber auch viel zusammen darüber viel fantasiert habe. Und was war das Vierte? Da war noch was irgendwie.
Smart Setting.
Smart Setting, genau. Smart Setting ist die Art, wie wir da zusammenarbeiten. eben No Binding und gibt es eben verschiedene Regeln. Wobei ich finde, die werden ständig, wird das alles über den Haufen geworfen, weil es sich dann so strikt, wie das dann aufgestellt ist, nicht leben lässt. Irgendwie und dann ist es eben so, in dem Moment, wo ein Fachmann, der sich da oder eine Fachfrau, die sich da länger schon mit auskennen oder die das eben das Handwerkszeug haben, auftauchen, in dem Moment findest du dich dann in der Ecke wieder und staunst, nicht? Also es ist dann so auch, obwohl es ja alles ganz basisnah sein soll. Und es ist eben viel Arbeit, in der ich habe eigentlich schon seit längerem vor für jemanden die Wikipedia-Seite etwas aufzupeppen. Und wenn ich es also will, habe ich immer was anderes zu tun. Also es ist so, weil es ist also immer so ein Riesenflatschen, nicht? Also was ich alles machen muss, um alleine also für eine Bekannte deren volle Biografie da einzuflicken, nicht? In das, was da schon steht, nicht? So und also die hat da ist eine beleidigend rudimentäre Seite über das, was die wirklich tut, ist wird überhaupt kein kommt nicht ein Schatten von Idee auf im Grunde. Und da wollte ich also, dass das mal ein bisschen besser kommt, nicht? Und aber das sieht so aus, als würde ich also mit dem Budget an Zeit und Raum und Geld und so, dass ich im Augenblick habe, würde ich das nicht hinkriegen. Nicht, das würde ich wollen, aber im Augenblick. Und dann und so in meinem, also ich kriege dann immer so Knoten im Bewusstsein, wenn ich da dann also mich mit diesem ganzen Kram auseinandersetze. Und einerseits ist es total anziehend, also ich finde es hat einen hohen Magnetismus, nicht so da ja. Ja, was soll ich sagen? Also so ist das mit diesem Wiki-Dienstag gelaufen.
Aus meiner Perspektive sieht es wieder noch ganz anders aus.
Was? In deiner?
Ja.
Ja.
Also weil mir war von Anfang an nicht klar, warum das so heißt. Mir ist es immer noch nicht recht klar. Ich fand es aber interessant, also Einblicke, also so richtig einfach Puzzlesteine, zum Beispiel die Versionsgeschichte, also dass Wikipedia eine Versionsgeschichte hat, das dem Stefan ja auch sehr wichtig, hat immer wieder betont. Und das finde ich also auch ein Hervorstellungsmerkmal, ne? Über anderen Möglichkeiten irgendwo mitzuarbeiten oder auch einfach nur Informationen zu beziehen. Also du kannst halt, Frank,
ja.
Das kanntest du nicht, ne, oder?
Doch. Weißt du, ja, ich wundere mich jetzt gerade, also weil das Wikipedia an sich, das ist doch im Grunde genommen, ja gut, also was ich tatsächlich schwierig finde, man muss so eine gewisse Notation da irgendwie lernen, wie man Dinge da aufschreibt. Ich persönlich habe da wenig Antrieb, das zu lernen. Als ich früher an der Uni mal gearbeitet habe, da war ich gezwungen, das zu wissen. Und alsbald ich konnte, habe ich das wieder vergessen. Also zum Glück. Also, weil das ist für mich so Ballast eigentlich gewesen, zu wissen, ah, alles klar, wenn du willst, dass das so und so aussieht, dann musst du, was weiß ich, da, das hat ja.
Mit sehr viel Regeln zu tun. Ne?
So, also das, und deswegen wundere ich mich jetzt so, auf der einen Seite, ah, okay, jetzt ist das mittlerweile auch schon wieder so kompliziert, dass es dafür also auch Lehrgänge jetzt gibt. Also sozusagen hat sich die Einfachheit, also sozusagen aus Einfachheitsgründen sind da wieder so viele Regeln entstanden, dass die wiederum nur ganz wenige Experten offensichtlich, sag ich mal, beherrschen. Dass es dafür wieder
ein die wollen eben naive Leute wie uns rekrutieren, auch weil sie also sehen, dass sie zu wenig engagierte Leute haben. Dann haben sie sich eben irgendwie auch überlegt, wie kriegen wir denn die also jetzt nicht so spontan auf unsere Welt zu hüpfen und sagen, ach, hier fühle ich mich wohl, springe ich mal rein, sondern also Leute, die Einstiegshilfen brauchen, nicht? Das ist so für mich der Hintergrund, warum dann auf einmal Coaches auftauchen, die dann einen so einführen. Und ich finde schon, man kann nicht einfach einen Namen da eintragen oder so, sondern man muss dann gucken, dass der überprüft wird, ob er in diversen Namensverzeichnissen auftaucht oder wenn du ein Buch zitierst, das ist also eben, da hängt ein ganzer Sack von von Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, das zu verlinken hinter und also all solche Geschichten, wo ich nie im Leben dran denken würde. Ich würde halt einfach den Namen reinschreiben. Genau. Und dann kommt dann schon der nächste und okay, man kann sagen, das wird dann ja korrigiert, ne? Hauptsache, ich habe jetzt schon mal einen Anstoß gegeben. Der nächste korrigiert das, aber dann wird man ja eben auch rausgeschmissen, wenn man, weil die ja davon ausgehen, dass man es eigentlich können sollte oder wollte, müsste oder wie auch immer. Aber und dann merkt man eben die politischen Auseinandersetzungen dahinter, die ja der Stefan immer total pusht, nicht? Also merkt man also Riesenstreitigkeiten und
medialen. Und die mediale Präsentation, ne?
Genau, irgendwie, er hat dann auch so Beispiele, wie diese Frau, die versucht hat, eine Liste weiblicher Science-Fiction-Autoren zu platzieren und dann rausgeschmissen wurde. Und dann wurde da irgendwie so ein Krieg geführt, ob man das darf oder nicht, ob das relevant ist oder nicht und ob Frauen überhaupt relevant sind und ob diese Relevanz dafür führen sollte, dass das in Wikipedia auftaucht. Keine Ahnung. Also irgendwie so ein Wust und das begeistert dann Stefan und
also würde ich jetzt nicht so sehen. Dass das Engagement entsteht und dieser Wirbel, das begeistert ihn. Was ihn nicht begeistert ist, dass die Theresa das dann halt recht kritisch getwittert hat und da ganz viel Öffentlichkeit aufgewirbelt hat und dass dann die Medien das aufgegriffen haben, weiß jetzt nicht welche im Einzelnen, und dann eben wieder aus so einem Licht auf Wikipedia berichtet haben, ne? So habe ich das verstanden, ne? Dass eben gerne solche Sachen natürlich aufgegriffen werden und andere halt nicht.
Also ich habe mich jedenfalls beschlossen, also wenn Stefan sagt, also Wikipedia oder Wikidata oder so ist das neue Rebell TV, ne? Und dann die Geschichte so ein bisschen kenne, dann sehe ich, wie ernst er das selber nimmt, nicht? Also weil das ist ja im Grunde ein Back to the Roots auf neuem Level. Und so ernst nimmt er das schon, nicht? Und das finde ich also eben erstens auch spannend, weil er also im Grunde mit seiner ganzen Erfahrung in der medialen Arbeit, die er hat, also auch in so einer dadaistisch-medialen Ansatz, den er da virtuos fährt, nicht? Also dann darauf mit so etwas auf Wikipedia zuzugehen, nicht? Finde ich, das finde ich auf jeden Fall eine soziale Plastik, an der es sich zu arbeiten lohnt, nicht? Und auch auf diese Weise das zu machen. Also nicht Wikipedia hörig, sondern also auch in dieser scheinbar, nicht? Also scheinbar chaotisierenden, provozierenden Weise. Wobei, wenn man dann genau hinguckt, dann ist es das eben nicht, ne? Genau wie wenn man seinen Bot, da bin ich aber noch bei, das weiter zu verstehen. Also das ist auch eben eine Form, Dinge klar zu machen, also symbolisch interaktiv, also dadurch, dass man es tut und dadurch die Botschaft schickt, nicht? Also nicht, indem man irgendwie Programmatik verbreitet, sondern es einfach tut, ne?
Ja.
So, und dann macht man Erfahrung damit und das, was dabei dann rauskommt, ist natürlich diverser und weitreichender als das, was man also alleine sich selber hätte ausdenken können. So, nicht? Und bis hin zu den Kränkungen, die das dann ausübt, wenn man also auf eine ernst gemeinte Antwort auf einmal, dann kommt der Bot, ne? So, und so. Aha, denkt man, nicht? Also jetzt werde ich jetzt mal ins Archiv geschickt oder das Archiv wird auf mich losgelassen oder was soll das denn jetzt? Irgendwie so wird es plötzlich kalt und ist da vielleicht gar nicht kalt gedacht oder so. Auf jeden Fall ist ja eben diese These, dass man, oder nicht die These, sondern diese Realität, dass man im Internet eben nicht nur mit Menschen kommuniziert, nicht, sondern Kommunikation kommuniziert, das heißt also, wer sich an diese Kommunikation andockt, nicht, ist eigentlich beliebig. Nicht? Das kann also eine Datenquelle irgendwo sein, das kann ein bewusst eingesetzter Algorithmus sein, das könnt ihr beide sein oder so. Nicht? Und das ist eine neue Situation. Also obwohl, also ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Dark Star, wo dann also so eine Gruppe von Astronauten, die fliegen da durchs Weltall in so einem völlig maroden Raumschiff, wo also nichts mehr tut. Die haben schon Hängematten aufgespannt, weil die Antigravbetten es nicht tun. Und also es ist schrecklicher Zustand. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass also die Bomben, mit denen die instabile Planeten auslöschen, nicht? So eine von denen bleibt hängen am Raumschiff, ist aber schon scharf. Tick schon. Ne? Scheiße, ne, genau. Also richtig scheiße. Dann fragen sie erstmal den tiefgefrorenen, noch mit einem Funkenbewusstsein ausgestatteten Captain, nicht? Der ist eben auch schon in einen Aufbewahrungsschlaf versetzt worden, tiefgefroren. Den tauen sie so ein bisschen vom Gehirn auf und dann sagt er, redet mit der Bombe über Philosophie. Ne? So, dann sieht man da den Astronauten vor der Bombe schweben, die sieht aus wie so ein normaler Container und dann sagt die Bombe, sagt, ich muss jetzt explodieren und dann der, woher weißt du das? Nicht? Und dann geht das dahin, weißt du überhaupt, ob du existierst? Nicht? Und so nicht. Und dann sagt die Bombe, okay, das Problem muss ich erstmal, und dann fährt die erstmal wieder rein. Ne? Sagt, okay, jetzt scheiße, unter den Umständen kann ich jetzt wirklich nicht explodieren, weil ich weiß ja gar nicht, was ich weiß. Nicht so. Und zum Schluss explodiert die natürlich, nicht so. Und das ist ja auch so, das ist ja jetzt fast so diese Situation mit den Bots, nicht, dass man also tatsächlich also auf einmal in so einer ähnlichen Situation ist, nicht? Also so mit die Bots sind jetzt da, nicht? Also nicht unbedingt in Form von einer Bombe, nicht? Aber vielleicht in der Form von einem Kühlschrank, nicht? Also ich habe mit meinem Kühlschrank philosophiert, nicht? Ob nicht sein Beitrag zum Klimaschutz ist, also kälter nach draußen als nach drinnen zu sein oder irgendwie sowas, nicht? Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich sehr interessiert für tropische Länder.
Gut, bei diesem Bot da von dem Stefan, da sieht man aber, dass es ein Bot ist. Ne? Also der sind ja die Antworten oder sowas, die sind ja tatsächlich markiert mit Ich bin der Bot. Ne? Also
sonst wäre es auch, fände ich, also es würde dann nicht als Plastik funktionieren. Nicht? Es wäre dann zwar da, aber das Täuschungsmanöver bringt nichts zu dem, was es jetzt macht. Also gerade dadurch, dass es offensichtlich ist, kommt dir überhaupt was bei dir in Gang. Nicht? Ja. Also sonst würdest du denken,
ist der Schizo geworden. Wenn das verdeckt wäre, das wäre dann so interessant, so nach dem Motto, wenn du dann irgendwie nach endlicher Zeit irgendwie feststellst, scheiße, ihr seid irgendwie x Wochen spreche ich quasi mit mir selber. Ne? Also das ist ja tatsächlich irgendwie so ein, ne, dieses Erwartung und so weiter und so fort. Also sozusagen, also ich erzähle irgendwie etwas, weil ich denke, das Gegenüber interessiert und warum denke ich das? Weil ich selber so über mich denke und so weiter. Ne? Also gibt es so Anschlussmöglichkeiten und mit diesem Bot, ich glaube, das ist noch sowieso nochmal, ich glaube, der Klaus hat auch sich auch mal mit über Cyborgs und solche Sachen da Gedanken gemacht.
Ja, Cyborgs sind auch total interessant. Aber ich wollte nur sagen, dieser Bot bedient sich allerdings im Material eben bei dem, was also unmittelbar getwittert wird und aus dem Archiv. Ne? Das heißt also, es ist auch eine Form, wie man sozusagen seinen Nachlass sichert. Also Stefan schickt im Grunde seinen Nachlass jetzt sozusagen in zufälliger an Kommunikationsprozesse gebundener Weise, nicht, schickt er wieder ins Internet, nicht, also in so einer Schleife. Das kommt noch dazu. Und also von daher, ich bin da schon ziemlich fasziniert von, wie das abgeht, was er da macht.
So. Ich finde den Unterschied zu den Tweets, die er schickt und überhaupt zu Twitter zum Beispiel und jetzt so einem Bot gar nicht so groß, ja. Also ich stehe vor beiden Nachrichten oft vollkommen ratlos und frage mich dann, was bedeutet das jetzt, ja? Weil du siehst ja gar nicht die Zusammenhänge meistens, ne? Welche Gespräche vorausgegangen, irgendwas ist vorausgegangen, hast null Ahnung, ne? Was ist das, ja? Das ist spannend, ne? Also eigentlich dieses Bedürfnis, aus dem letzten bisschen noch ein bisschen Sinn zu extrahieren, ja, da kommt man kaum los, ne?
Und dann, aber genau, das ist doch aber eine ähnliche Situation, wie wenn man jetzt im Kaffeehaus sich sozusagen an den Tisch setzt und dann irgendwie in die Verlegenheit kommt, das Gespräch am Nachbartisch mitzubekommen. Dann springt man ja auch irgendwie vollkommen zusammenhanglos rein, orientierungslos eigentlich auch. Und also genauso stelle ich mir das eigentlich vor. Man geht da hin, also kriegt irgendwas mit. Wenn man noch dazu eher dann auch sozusagen seinen Kaffee getrunken hat oder sowas, verlässt man auch das Gespräch wieder, ohne das Ende so richtig direkt mitzuerleben. Aber man nimmt es ja trotzdem mit. Also das ist ja schon, also ist, so wie du es jetzt beschreibst, ist es eigentlich eine ähnliche Situation. Ne? Nur das ist eben klar, es ist viel kürzer. Mhm. Und
machen einen Unterschied dabei. Ne? Also in so einem Gespräch im Kaffeehaus würdest du normalerweise ja nicht eingreifen. Ne? Also das ist eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen.
Ach so, ja gut, in den seltenen Fällen geht man hin, obwohl man das Bedürfnis hat. Ja.
Schon immer so ein bisschen, also die, ja, du bist ein potenzieller Akteur. Ne? Also das heißt, wenn du dich zeigst, wenn du was schreibst, dann hast du auch einen gewissen Anspruch auf was auch immer. Ne?
Auf einer Party wird man schon irgendwie mit mal so reinquatschen. Aber es stimmt, hier ist es so, dass man, also ich gucke ja auch schon, was ist da für ein Thread hinter, so, aber letztendlich ist es mir auch immer wieder egal, weil mich reizt ja jetzt gerade diese Stelle und die macht bei mir ja vielleicht irgendwas ganz anderes locker, nicht? Also vielleicht einfach die Sprachform oder eine Vokabel, auf die ich mal so anspringe oder so, dass irgendwas, was mich triggert, nicht? Und dann finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn ich dann so ungeniert reinspringe und dann nachher feststelle, ja, da haben also ein paar Hermeneutiker gerade über Hermeneutik gesprochen, nicht so, und ich habe da jetzt irgendwie reingegrätscht und und die fragen sich jetzt, wie das jetzt wohl zustande kommt. So, aber manchmal bin ich auch so, dass ich so ganz stur eine bestimmte Schiene fahre. Also dass ich zum Beispiel immer, wenn Wissenschaftler da kommen und mir kommt das irgendwie naiv-positivistisch zu, nicht, dann zeige ich denen die antipositivistische Arschkarte, nicht, die natürlich kennen und das ist alle, aber dass das einmal so dann nochmal gesagt wird, nicht? Oder letztens hat einer doch tatsächlich auf eine Antwort oder auf einen Tweet von mir gesagt, lass doch die Fachleute ran. Wieso? Ja, da habe ich auch Spaß gehabt. So, irgendwie, lass doch mal die Physiker selber reden oder so, nicht? Und dann habe ich natürlich gesagt, also so weit wären wir jetzt, also dass wir das nicht mehr, dass das jetzt nicht mehr gelten würde. Das wäre jetzt hier Twitter. Das wäre jetzt nicht irgendwie so ein Seminar. Weiß mir genau, ich habe da auf jeden Fall dann auch einen höflichen Rückzieher gekriegt. So und ein paar ganz vernünftige Antworten. So, wo ich da, ja, interessant, genau. Ein paar Leute denken so ähnlich wie ich. Und so, das war auch nicht ganz schlecht. Ja, das ist, aber die Bots, man erkennt, also ich glaube, wenn sie nicht markiert wären, aber dieselben Inhalte hätten, würde man, glaube ich, merken. Weil sie doch nie so ganz richtig treffen, sondern sie. Es ist sozusagen, da hat dann einer nicht Fragment, sondern fällt das Wort nicht ein. Also so eine Art, ja, also so ein irgendwie passendes, in etwa passendes Stück da so reingehängt, nicht? Das ist so ein bisschen aphasisch oder so, wenn es das fürs Denken gibt. Also also mein Vater, der hatte ja eine Gehirnblutung und eine Zeit lang hat er eben nicht mehr gewusst, welche Wörter er verwendet, wenn er etwas sagte. Also so wie wenn du Nähmaschine sagen möchtest und sagst dann also Tellerrand oder so, nicht? Und dann wird das schwer, dich dazu. Und wenn das nicht ganz krass ist, denkst du, er kommuniziert noch mit dir. Mhm. Ne? So, aber eigentlich ist ihm die Sprache ja längst entglitten. Nicht so. Und so kommt mir das manchmal vor, nur aufs Denken bezogen. Also der Zusammenhang stellt sich nur sehr mühsam her. Es wirkt zusammengebastelt, aber irgendwie nicht mal gebastelt, wo man so ein bisschen drauf achtet, dass so die Übergänge verschmiert werden oder so. Ich finde, er soll mal schön weiter seinen Blog da betreiben, seinen Bot betreiben. Weil ich schreibe immer so nebenbei, ich habe immer so einen Notizzettel beiliegen, schreibe ich mal wieder hin, also wenn mir wieder was eingefallen ist. Und irgendwann mache ich mal so eine Serie von Anmerkungen dazu. Also ich habe mal angefangen mit in dem Fall, wenn der Fall, wenn dies und das der Fall ist, dann. So hatte ich das immer eingeleitet und das könnte man, glaube ich, ganz gut nochmal aufnehmen, jetzt wo so ein bisschen Bewusstsein entsteht.
Aber also dieser Bot, der reagiert sozusagen zufällig oder kann man ihn sozusagen irgendwie wie so ein wildes Tier aus dem anlocken oder wie?
Ach so, das wäre natürlich.
Also der Stefan hat ihn, ich habe mir das eben auch erklären lassen vor ein paar Wochen. Eigentlich sollte der nur jetzt ungefähr alle 6 oder 8 oder 9 Stunden anspringen, mal einen rauspfeffern. Und aber irgendwie ist da noch was drin versteckt, scheinbar, dass er eben auch reagiert, wenn irgendwie geantwortet wird auf Stefans Tweets. Ne? Ah. Das hatten wir dann nämlich beobachtet. Also ich hatte dann ständig, wenn ich ihm irgendwas geschrieben habe, bomm, ja, kam der Bot wieder. Ja.
Also, genau, das halt
also man kann die Zeiten, die Sequenzen kann man einstellen und wohl auch die Quellen, also aus Wasser sich bedient.
Also genau, ich habe das Gefühl, er geht auf Reizworte ein, also dass er bestimmte Inhalte nimmt und dann nach denen sucht oder so, keine Ahnung.
Das weiß ich nicht, wie detailliert das ist. Ja.
Deswegen hatte ich letztens mal auch so vollkommen unmotiviert so dran gedacht, so nach dem Motto, mal sehen, wann die ersten Bücher geschrieben werden, wie man seine Bots richtig pflegt. Also so wie es Haustierbücher gibt. Ja? Ja. Also wo genau. Dann eben über diesen Bot da drin steht, also was weiß ich, so und so lockt man ihn an und dieses und jenes und einmal in der Woche möchte er irgendwie, was weiß ich, gebadet werden und so weiter und man muss mit ihm dreimal am Tag sozusagen vor die Haustür gehen oder sowas. Ne? Also so, aber auf Bordzeit bezogen. Ne? Also kann ich mir vorstellen, wenn das jetzt sozusagen tatsächlich, also wenn diese Art von Haustier oder sozusagen
Tamagotchi.
Ja, genau, also da bin ich mir sicher, da gibt es bestimmt auch irgendwann mal Bücher drüber, wo sich dann wieder herschauen von Leuten, damit befassen. Und das ist ja interessant, wie sozusagen dieses also es hat ja noch nicht mal eine physische Repräsentation, sondern es ist im Grunde genommen nichts. Ne? Also wie man sich daran sozusagen auch in seinem Kopf so dran binden kann, also dass man da Bücher drüber schreibt und dass man eben sagt, okay, ich möchte, dass es diesem Bot gut geht oder schlecht oder wie auch immer. Ne? Also ich befasse mich irgendwie, ich gebe ihm ich unterstelle ihm eine Persönlichkeit, die es irgendwie zu pflegen gilt. Ja?
Mein Bot frisst Hate-Tweets.
Genau, also du musst.
Und jetzt sind die so selten geworden, dass der hungert. Was machen wir, genau. Leute? Hatet meinen Bot.
Genau, und dann und dann ist ja die Frage, wie kann ich sozusagen Hassbotschaften in einer Umgebung erzeugen, die sozusagen vollkommen ungeeignet dafür ist, also in einer sozusagen Hassbotschaftenwüste, also die dem feindlich gegenübersteht. Ne?
Auch einen zweiten Bot. Ein Bot, der diesen Bot mit Hassnachrichten füttert. Man gibt ihm so 1000 Hate-Wörter ein und mit so ein paar grammatischen Finessen, nicht, baut er da ständig Hassbotschaften, die aber immer nur an diesen einen Bot gehen, damit der nicht eingeht.
Genau.
Und der kann dann ja meinetwegen immer, also was den immer Friedensbotschaften schicken, so was den Hater aber immer total auf die Palme bringt, so dass die dann so ein System bilden.
Dann schon was, Love, was von außen aber nicht unmittelbar, genau, was aber von außen nicht so unmittelbar erkennbar ist. Also,
ja, genau, so. Die wollen ja alle nicht genervt werden durch sowas. Nicht? Also,
ja, genau, das ist sozusagen der virtuelle Gartenzaun sozusagen drumherum gezogen, wo man dann aber von außen reingucken kann.
Oder so diese Videos, wo man mit großem Erstaunen sieht, dass ein Hund und eine Katze liebevoll miteinander umgehen.
Ja.
Nicht? Das hat man, hätte man da auch, dann würde man so ab und zu würde man mal sagen, guck mal, was meine Bots machen.
Genau. Und das ist ja tatsächlich, also das, es gibt ja, also ich arbeite ja so im Datenanalyseumfeld und da gibt es mittlerweile schon Datenanalyse-Tools, wo du wirklich, also im Skype oder sowas, ne, hast du halt so eine Adresse, da kannst du hinschreiben, zeige mir bitte die Verkäufe in Region XY von, was weiß ich, einer bestimmten, von Schuhen in Farbe Grün oder sowas. Und dann antwortet er dir, dieser Bot, gibt dir noch so ein bisschen Kontext und so weiter. Also so weit ist das schon, ne? Also so in die Richtung geht das dann. Also dass du sozusagen richtig in, also es steht doch so ein bisschen am Anfang, aber dass du sozusagen auch diese Art von Information sozusagen aus so einem Ding da rauskriegst und der dich auf eine eigentümliche Art und Weise versteht. Also bei Krankenkassen oder sowas ist das ja schon gang und gäbe, dass du auf der Webseite oder bei einer Bank, wenn du da eine ganze Weile da auf den Kreditunterseiten von der Deutschen Bank oder was wenn du da rumförsterst, dann kommt auch so ein Fensterchen, sie stochern hier sozusagen rum, was ist da los, wollen sie mit mir sprechen? So, und dann, das ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit, ist es tatsächlich auch bloß ein Bot, das ist gar kein Mensch. Und der, erst wenn der Bot sozusagen, der hat so einen inneren Zustand, so nach dem Motto, wenn es dem Bot richtig schlecht geht, also wenn er sozusagen in die Enge getrieben wird, dann wird ein Mensch draufgeschaltet und der übernimmt dann. Also,
diese Chat-Angebote sind zunächst erstmal Maschinen,
genau.
Die dann, aha.
Also die sind ganz, also das sind, die sind also in dem Sinne dumm, dass sie halt, also da, das Eigenartige ist, das ist tatsächlich auch messbar, dass die meisten Menschen, die gehen auch mit so einer Intuition dahin, so nach dem Motto, das ist ein dummer Automat und formulieren dann eben auch dumm. Also Wie fragt man Google? Man fragt ja nicht Google, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ich interessiere mich für Folgendes, sondern man schreibt da seine Suchwörter da oben rein. Ne? Mhm. So. Und in dieser ganz komischen Syntax fangen die Menschen auch an, also sozusagen in dieser ganz einfachen Sprache sozusagen wird auch dieser Chatbot da befragt. Da schreibt man nicht rein, im Übrigen, ich wohne hier in XY und ich habe jetzt hier ein Haus und so weiter, um dann irgendwie dann nach mehreren Seiten darauf zu kommen, dass man eigentlich sich für eine Feuerversicherung interessiert. Ne, also, sondern man versucht ja schon, diesen dummen Automaten sozusagen möglichst wenig Futter zu geben, sich zu verirren.
Und, das ist aber nebenbei eine interessante Beobachtung auch für das Verhalten Ausländern gegenüber.
Ja.
Dass also im Grunde jemand, der nicht so wahnsinnig viel mit Ausländern zu tun hat, nicht, oder aus Zeiten kommt, wo das noch nicht so ein selbstverständlich war, dass sie eben, egal wen sie vor sich haben, wenn der also aussieht wie jemand, der aus Arabien kommt, nicht, in einer radebrechenden Sprache ansprechen, ja. Weil sie dann im Grunde wie bei der Babysprache, wo Eltern ja unsinnigerweise, weiß man heute, also Babys in Babysprache versuchen anzugehen, nicht, werden die dann eben in Ausländisch angegangen und sind da total sauer, weil das jetzt dauernd passiert, weil sie ja schon längst hier leben und groß geworden sind und perfektes Deutsch sprechen, besser wahrscheinlich als der so dumm ist, so sie so anzugehen. Aber eigentlich ist da gar nicht eine Bösartigkeit oder irgendwas Rassistisches hinter, sondern einfach nur diese Gewohnheit oder diese Annahme, sozusagen, dass man sich übertrieben empathisch auf die einlässt. Nicht? Also so, das ist ja, und dann kommt dann der Gegenschlag und dann sind beide Seiten auf einmal verletzt. Nicht? Das ist
tragisch. Genau, und das lässt sich noch steigern. Ich habe das auch sehr lange Zeit beobachten können. In der Nachbarschaft ein älterer Mann, der hat mit mit einem, der kam aus, genau, also mit dem er da gesprochen hat, das war jemand aus Polen. Und mit dem hat er nicht nur in dieser gebrochenes Deutsch gesprochen, sondern auch noch ziemlich laut, also vollkommen abwegig. Also so nach dem Motto, der versteht mich, ich muss ihn jetzt also so fast schon anschreien und dann noch gebrochen sprechen, aber ich habe dann nochmal gesagt, also warum den dann nicht anschreien? Also, aber damit er mich versteht, habe ich dann auch gesagt, naja, aber der hört sich schon. Also das ist ja kein Problem vom physischen Hören, sondern das ist einfach nur ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich so. Also sozusagen falsch verstandene Dienstleistungen eigentlich.
Also diese Übertragung der menschlichen Eigenschaften oder Gefühle auf Maschinen, das finde ich also auch spannend. Ich habe neulich mal in so einer Talkrunde war ein Mann, ging es irgendwie um Liebe, also so etwas abweichendere Arten. Und da war ein Mann dabei, der also tatsächlich sich in Objekte verliebt. Das hatte ich vorher noch nie gehört, dass es das gibt.
Und, wo hast du das? Wo war das zu finden?
Das war in einem Nachtcafé. Ah. Das müsste ich mal gucken, ob ich das noch finde.
Ja, irgendwie, das wäre ganz toll, weil ich ja gerade immer nachgucke hinter diesem Zusammenhang zwischen Dingen und Menschen.
Ja.
Also, weil ich ja behaupten würde, da gibt es also Kommunikationen, ja, die uns bestimmen und dass also im Grunde Dinge viel, viel wesentlicher sind in der Gegenseitigkeit als und deswegen, dass so, wenn dann jemand da ist, der sich also da verliebt, nicht? Das wäre natürlich, eigentlich wäre stark, was ihm entgegenkommt, nicht?
Also ach so, okay.
Etwas, was mich bringt so leicht nichts zum Erstaunen, aber da war ich wirklich sehr erstaunt. Das hatte ich noch nie gehört, wie er das auch so erzählt hat. Also irgendwie war er dann in einer Ausstellung, wo ich weiß es leider nicht mehr genau, was es da war. Ich glaube, eine Lokomotive oder irgendwas. Da hat er sich unsterblich verliebt und war dann auch richtig eifersüchtig, wenn er dann, er ist dann immer hingegangen, ne, um sie zu besuchen. erstellt haben, ja, und er dann nicht an sie rankam und nicht für sich alleine hatte und so. Also das ist völlig verrückt, ja.
So was Ähnliches habe ich gelesen bei Emil Solar, ich glaube, das Tier im Menschen, wo, also da geht es ja auch irgendwie um Eisenbahn, genau, also und er hat eben auch, ich glaube, für seine Eisenbahn auch einen Namen da gehabt und so weiter und ja, daran erinnert mich, es ist interessant, dass du das jetzt auch im Zusammenhang mit einer Eisenbahn erwähnst.
Ich glaube es, ich hoffe, dass ich mich nicht irre, aber ich meine, es war so, ja. Also er hatte nämlich verschiedene Liebschaften, ne? Und es gab auch Trennungsepisoden und so weiter, also wirklich irre.
Ah, das ist also, es ist ja immerhin, also sich an eine Eisenbahn ranzutrauen, also, oder ist das Modell Eisenbahn? Nee, ne, sondern richtige, ne?
Nee, so. Nee, das war ein Modell.
Ach so, oh, schade. Also es wäre natürlich irre. Ja. Meine Lok und ich.
Ja, aber auf der anderen Seite, also es kommt einem halt jetzt sehr, sehr fremd vor. Auf der anderen Seite, also wenn man Kinder beobachtet, da ist es ja da auch. Mhm. Also die Übergangsobjekte, das ist ja genau.
Das ist diese Kuscheltiere oder sowas.
Zum Beispiel, ja. Aha. Und auch später noch, also wenn diese Phase vorbei ist, doch ein sehr intensiver, intimer Bezug zu bestimmten Spielzeug oder sowas, ja.
Können nachher sogar
auch zwei Erwachsene halt die Liebe zum Auto oder ja, da ist es auch noch in Spuren.
Was es alles gibt. Also ja, klar, solche komischen, exotischen Sachen, das ist aber das ist tatsächlich, bin ich ja erstaunt. Mhm. Aber auf die Frage, die jetzt der Andreas da sagen, was ist eine Modelleisenbahn oder was, wie äußert sich das, dass da eine Modelleisenbahn zurückliebt? Das
auch. Ja, aber das wäre das eigentlich Interessante, weil also das andere lässt sich ja immer noch als so ein Projektionsvorgang oder so eine Art psychische Verwendung als, ja, genau, als Ersatzhandlung definieren. Aber in dem Moment, wo die wo man eine Gegenseitigkeit annimmt, ne? Mhm. Und dann guckt, wie, also meinetwegen, ich würde einen Baum lieben, den würde ich natürlich, wenn ich dem also einen Liebesbrief in Brief vor Papierform mit einem Nagel an die Rinde haue, ne, dann wäre das also zum Beispiel die falsche Liebesbezeugung, nicht? Also weil Bäume leben ja nach eigenen Gesetzen, also müssen sie auch entsprechend diesen eigenen Gesetzen geliebt werden, beziehungsweise man selber muss also den Baum in sich entdecken, um einen Baum lieben zu können, damit auch der Baum eventuell den Mensch in sich entdeckt. So, nicht? Und wenn wir meinetwegen das Potenzial sehen, dass ja, dass Bäume über Düfte kommunizieren können, nicht? Da wäre also dann die Frage, gibt es eben Kommunikationen, wo die Sprache sich auf die Wechselwirkungsebene zurückgezogen hat oder von der Wechselwirkungsebene her funktioniert? So wie ein warmer Stein für dich attraktiver ist als ein kalter, weil du im Sommer dann unheimlich toll auf so einem weichen, warmen, runden Inselrücken in Finnland liegen kannst und so, nicht? Und dann denkst du, die Insel, die mag mich aber heute. So, dann sagt die Insel, nein, das siehst du falsch, das ist eigentlich nur die Sonne, die dich heute mag. So, nicht? Nein, das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber die Frage ist schon so, wenn man Kommunikation, menschliche Kommunikation oder ich hatte ein besseres Wort als immer Kommunikation, das mag ich nämlich nicht mehr. Aber okay, ich sage trotzdem Kommunikation. Das
hat dir Stefan ausgetrieben, was?
Ja, das hat mir diese ganze Lumenerei, das hat mir das in den Hals gewirkt. Genau. Aber wenn man das nicht als etwas von Göttern zufällig von außen, außerhalb der Welt, dem Menschen Geschenktes betrachten will, nicht, dann wäre es ja eigentlich gar nicht unschlau zu gucken, wo kommt das her, dass Kommunikation auftaucht. Und dann findet man ja sich relativ schnell, also im Organischen, also meinetwegen bei Gencodes wieder, nicht, wo ja tatsächlich eine Art, weiß nicht, ob man das kybernetisch nennen kann, auf jeden Fall eine Art von Kommunikation ist. Und diese Kommunikation geht weiter zurück, nicht darauf hin, dass Moleküle miteinander kommunizieren. Und dann ist man im Bereich von chemischen Wechselwirkungen und so weiter und so weiter. Nicht? Das heißt also, Sprache in dem Sinne von einer wechselwirkenden Verständigung von allem mit allem ist eigentlich schon gegeben. Und aus dem heraus kann es nur erwachsen, dass wir auf einmal mittels physikalischer Medien, also Schall meinetwegen oder was auch immer, aber auch schon streicheln, kommunizieren können und dass sich das auf immer neuen Ebenen anreichert, nicht? Weil also natürlich Schall hört man auch als Geräusch, nicht? Aber dass dann also auf diesen Schall nochmal etwas Neues aufgeprägt wird, was also nochmal neue Bedeutungsbereiche erschließt, nicht? Und wiederum in dem Moment, wo wir jetzt wieder anorganisches Maschinen, nicht, also Dinge wieder einbetten, nicht, haben wir wieder, also prägen wir also nochmal eine neue Botschaftsebene, nicht, also jetzt wieder den Dingen auf, nicht? So, also ich finde dieser Zusammenhang ist völlig faszinierend, so dass ich also sage, also die Biosphäre ist nichts anderes als sozusagen die Robotik der darunter liegenden erdphysikalischen Schichten oder sowas, nicht? Also dass man dann würde man eventuell, also ich mache das ja jetzt alles so locker weg aus dem Ärmel, aber würde man eben zu einem Kontinuum kommen, nicht? Und das fände ich eigentlich viel wichtiger in einer Situation, wo uns das alles eben so feindlich durcheinander und unzusammenhängend erscheint, also zu merken, nein, es gibt eben tatsächlich Kommunikationen. Und weil wir da losgekoppelt sind, weil wir es verdrängt, vergessen, nicht wahrhaben konnten, ist die Welt in Unordnung, nicht? Weil wir eben nicht verstehen, wie man mit einem Wald kommuniziert, oder weil wir nicht verstehen, wie man Dinge so handhabt, dass sie von selber uns mit Frucht beliefern oder und nicht. Also man hätte einen Zusammenhang, der es nicht der verhindern würde oder vermeiden würde, dass man das alles sich gegenseitig zum Objekt macht. So, also so eine, nicht Objekt im Gegensatz zum Ding. Das Ding ist ja nicht objektiv, sondern das ist ja Ting in die Versammlung eingebettet, nicht in den germanischen Ting, also das so in das Palaver, ins Palaver der Welt oder so, nicht, kann man vielleicht sagen. Aber das ist jetzt, also mit so Sachen spinne ich jedenfalls ganz, ganz gewaltig rum.
Echt, das ist interessant.
Hab da keine Lust natürlich, oder will ich doch gar nicht zu einer Wissenschaft oder einer Weltanschauung machen. Würde ich nicht wollen, weil es einfach viel spannender ist, sozusagen so diese kleinen Tentakelungen zu machen, nicht? Die hierhin führen, dahin führen und überall Erstaunliches zutage bringen und das dann so mal zu sagen oder da mal eine Form draus zu entwickeln, das finde ich mal ganz schön. Also
ja.
Entscheiden, ne? So.
Ach, das ist ja interessant. Ich wusste, dass da noch was kommt. Also so habe ich es noch nie gesehen. Also das ist ja tatsächlich so die Frage. Ich bin mal gefragt worden vor Jahren von einem meiner Söhne: Papa, wie entstehen Gedanken? Ja, also das, ja, das hat einen ernsthaften Hintergrund gehabt. Also das war ganz furios. Also der hat eben Epilepsie gehabt. Und es ging halt darum, bla bla bla, und da habe ich dann gesagt, naja, pass auf, also folgendes, Epilepsie, das ist Gewitter im Gehirn, und weggeht das, indem, also man gibt sozusagen Medikamente, die verlangsamen sozusagen dann die Elektrizität in deinem Kopf, und dann kann das Gewitter nicht passieren. Oder wenn das gar nicht hilft, dann wird halt ein Stück Gehirn rausgeschnitten. Also dort wird geguckt, wo entsteht das, und dann wird ein Stück Gehirn rausgeschnitten. Es ist das wird halt
zugemutet, oh je.
Der wollte das wissen, und da habe ich
Jungs, die wissen, so, muss Kinder ab.
So, und da hat er mich dann angeguckt, und nach einer ganzen Weile kam er dann und sagt: Papa, also das war, ich hatte mit dem Gespräch schon abgeschlossen gehabt, also bin wieder sozusagen in meinen Zusammenhang gegangen und er in seinen. Und da kam er dann aber nach einer Weile, kam er dann nochmal wieder und sagt: Papa, wenn jetzt ein Stück Gehirn rausgeschnitten wird, ja, habe ich dann zwei Gedanken auf einmal im Gehirn. Weil ein Gedanke sozusagen in dem rausgeschnittenen Stück und ihm war irgendwie schon bewusst, dass er sozusagen und da kam er irgendwie so, und da habe ich dann gesagt, wahrscheinlich ist es dann so, ne? Also bloß von dem einen Gedanken, der von dir losgelöst ist, von dem wirst du nichts mehr haben, weil das nicht mehr in deinem Körper, der ist nicht an den Rest von deinem Körper angeschlossen, ne? Deswegen, selbst wenn du den hättest, du würdest davon nichts mitkriegen, ne? Und das andere war dann natürlich die Anschlussfrage.
Antenne rein, Außenposten.
Naja, genau. Also die Anschlussfrage war, wie entstehen Gedanken? Ja, also so. Und dann kann man natürlich, also ein Physiker wird natürlich sagen, also pass mal auf, das ist ja irgendwie Strom und so weiter, ne? Und so. Und dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, wenn es so einfach ist, also durch Strom oder durch Chemie, ja, dann müsste das ja auch sich künstlich herstellen lassen, ja. Also, und das ist ja dann tatsächlich die Frage nach künstlicher Intelligenz, ne? Und das einfach nur ist aus einem harmlosen, aus einer harmlosen Erläuterung, pass mal auf mit deiner Epilepsie, das ist im Übrigen folgendes. Und er kam dann mit solchem Zeug um die Ecke. Also, und das meine ich halt mit, da bist du als, und das ist das halt tatsächlich, das kannst du als Eltern eben nicht üben, ja, dass dann so ein Kind mit so einem Zeug da geschlichen kommt, wo du dann selber sagst, ja, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, das müssen wir zusammen erforschen. Also so mittlerweile bin ich ja schon, wenigstens sage ich, okay, du musst ja gar nicht vortäuschen, dass du irgendwas weißt. Das Kind will ja einfach nur sozusagen Anlass haben, um irgendwie mit dir, so, dass wir zusammen in die Bibliothek gehen und sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, was es da für Bücher gibt irgendwie zu diesem Thema oder sowas. Ne? Das, also mittlerweile stelle ich mir das so vor, dass das die Frage gar nicht so nach dem Motto, ich will dich testen, sondern ich will einfach einen Anlass schaffen, dass wir hier sozusagen Forschung machen oder so.
Ich finde das selber faszinierend und dass du trainieren kannst und was wir trainieren können, ist eben, dass man nicht sagt, halt die Klappe, was soll der Unsinn? Nicht so, dass man sagt, ach, interessant, wie wird das, also, das nochmal? Und dann sich darauf einlässt und den Gedankengang ernst nimmt, weil man damit dann meistens also besser fährt und erstaunlicher landet als anders, nicht? Und muss man natürlich aushalten, dass man dann also quer zur Fahrtrichtung weiterkommt oder so.
Gab es nochmal so eine ähnliche Situation, da kam der Große war das, ja, der kam zu mir, Papa, wenn jemand verstorben ist, dann ist er falsch gestorben. Also wie kann man richtig sterben? Also weil er sie irgendwo hat er gelesen, sowas wie verlaufen, ja. Verlaufen, verstorben, also sozusagen so und ist dann auf die Idee gekommen, also sozusagen, es gibt nicht mal das Sterben, also auch das kann man falsch machen, ne? Also auch dafür gibt es Regeln und sowas. Und
das tibetanische Totenbuch über das richtige Sterben, hunderte von Seiten.
Ja. So, und dann ist man natürlich sofort wieder in solchen Sachen, wo man dann sich irgendwie dunkel dran erinnert, dass es ja früher solche, so nach dem Motto, die Seele, die muss ja dann erstmal so eine Reise auf sich nehmen und so weiter. Also und selbst da kann man sozusagen durch Unbedachtes irgendwie tun, sich sozusagen für die Ewigkeit sozusagen vom Paradies ausschließen und solche Sachen. Ne? Aber das war so harmlos irgendwie, weil er gelesen hat, was weiß ich, verlaufen und dann sofort kam ihm irgendwie aus irgendeinem anderen verstorben. Also, und das sind natürlich so Sachen, wo du sagst, da kommst du ja sehr, als Erwachsener kommst du da gar nicht drauf. Also als Erwachsener stellt sich dir gar nicht solche Fragen.
Also was spannend ist, also das Fair hat, gibt es einen so eine Schattierung, die eher so verneinend ist, nicht? Und wenn man also bei Wörtern, die mit Fair beginnen, Zer sagt, nicht? Also zum Beispiel verstehen, zerstehen. Nicht? So. Und nicht, also verbinden, zerbinden. Nicht? Dann, das ist unheimlich spannend, diesen Trick anzuwenden, weil man damit damit verlebendigt man also ganze Bedeutungsgehalte oder so. Also ich weiß gar nicht, schlagend ist das ja mit Verstehen und Zerstehen. Nicht? So. Mhm. Und ich hatte eine Ausstellung gemacht in Hamburg, das war nach der Wiedervereinigung. Und dann habe ich also, was ich da gemacht habe, einen ganzen Flur habe ich da gestaltet mit Versalzungsprozess und deutschen Fahnen, die ich in diese drei Farbbahnen auseinandergenommen hatte. Aber es wird jetzt zu weit führen, das zu erklären. Aber da hatte ich also wieder fair und wieder zer. Nicht? Also wieder vereinigt, wieder zereinigt. Und da habe ich angefangen, über diesen Zusammenhang nachzudenken. Das ist ein paar Jährchen her. Und seitdem begleitet mich das, dass ich also immer wieder, wenn ich also auf ein Fair stoße, nicht verboten, zerboten, nicht? So. Und dann kann man es verschärfen, indem man bei Zer zwei R's setzt und so, nicht? Also das ist dann schon fast eine kleine Poesiemaschine, die dadurch entsteht, nicht? Und finde ich. Von daher ist das, was dein Kind da gemacht hat, auch Poesie, nicht? Weil er also im Grunde auf eine Sprachbegebenheit reagiert, nicht? Die und dann wiederum gleichzeitig die Verknüpfung von so einer Sprachbegebenheit zur Realität, nicht? Und dann auch so, was für eine Shift in verstorben und verirrt und verliebt und so, nicht? Da jedes Mal hat das Fair ja auch, kriegt das Fair nochmal so einen anderen Hau, ne? Und das ist total sensibel, dass das auch dann so mal nebenher kann man das auch mal klar machen, nicht? Kann man sich merken, aha, und dann irgendwann kann man so ein bisschen rumalbern und dann plötzlich hast du dann dieses Spiel mit Wortvorsilben, nicht? Und das ist für Kinder auch tolle Nahrung, also das merken sie sich.
Und genau, das meinte ich halt, ne? Also bei den Kindern, dadurch, dass das für die ja noch aus irgendwelchen Gründen, also sind sie in der Lage, sowas zu bemerken, was ich ich würde es mal für mich in Anspruch nehmen, was ich ja schon gar nicht mehr sehe. Also mir wäre das nie aufgefallen oder habe ich mir nie Gedanken, oder habe ich mir auch nie Gedanken darüber, aber durch so ein unschuldiges, so nach dem Motto, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ne? Kann das sein? Ne? Und das ist ja eigentlich so das, wo ich sage, also da wird es ja wieder wertvoll, weil man sich genau diesen Blick für bestimmte Sachen eben doch mal, also nicht bloß aufheben, sondern man sollte ihn auch ab und zu doch mal anwenden. Also dieses sozusagen, nee, also entweder man nimmt es jetzt überernst und sagt, ich überlege jetzt hier, was habe ich hier eigentlich vor mir, ne? Und auf der anderen Seite eben auch sozusagen was Neues zu entdecken oder was anderes. Denken, also
denken ohne Organisationszwang.
Naja, also letztens habe ich jetzt wieder so dieses mit dieser Freiwilligkeit, ne? Also wie kriegt man also bei Kindern oft ein ungeliebtes Thema, aber man möchte sie doch mal zum Mittagsschlaf anhalten, ja. wo man dann überlegt, wie kriege ich jetzt das Kind dazu, sozusagen wenigstens Ruhe zu halten und irgendwie mal sozusagen den Geist abzuschalten und so weiter, ne? Und ohne sozusagen, ich meine, als Eltern ist es ja total simpel. Also du sagst einfach so, du machst das jetzt, ne? Und macht Spiel draus und das hilft aber niemandem, ne? Also weil das ja eher frustrierend ist als alles andere, ne? Und sich dann sozusagen, da wird es echt interessant, sich zu überlegen, wie kriege ich jetzt das Kind dazu und oder andere Menschen sozusagen sich auf meinen Willen einzulassen und ich mich natürlich auch auf den, wenn das Kind jetzt nicht will oder das andere Gegenüber, dann sozusagen auszuhandeln, dass man es irgendwie doch macht. Ne? Und das ist eben tatsächlich, Machtspiel ist immer einfach, deswegen ist man versucht immer das sozusagen als erstes zu ziehen, aber dann mal bewusst darauf zu verzichten und sagen, nee, ich muss jetzt mal hier einen anderen Weg gehen. Und das ist tatsächlich interessant, auf ja, eben diesen Komfort nochmal zu verzichten und nochmal zu gucken, wie sowas funktioniert.
Ich muss leider sagen, ja, dass ich ja so am Rande meiner nicht nur geistigen Kräfte bin. Und
ich wollte auch gerade sagen, also ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder bei 2,5 Stunden. Also,
ja, das müsste reichen.
Ich denke, das reicht auch für heute, ja. No. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben so viele Themen gestreift. Ich muss mal gucken, ob ich, also ich werde es wahrscheinlich erst am Freitag zur Verfügung stellen können.
Finde ich die bisher waren auch in dieser.
Genau, ja.
Ich wollte noch mal was runterladen und auch noch mal reinhören und so.
Ja, genau. Und, also genau. Die findest du.
Und hier mit Birgit und so sind wir noch am Überlegen, wie wir und ob wir veröffentlichen und wie man das angehen könnte. Da müssen wir uns auch noch Gedanken machen, weil das da haben wir auch eine Aufzeichnung, aber noch nicht. Das, vielleicht frage ich dich dann mal per Tweet irgendwann, aber nicht heute.
Nee, also für heute sind wir durch. Mit. Ist auf jeden Fall immer interessant. Und für mich ist das total spannend. Also wir haben heute angefangen mit Langeweile und jetzt sind wir wo ganz anders rausgekommen.
Genau.
Auf jeden Fall war es nicht langweilig. Ich danke euch. Macht euch eine gute Nacht und eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Bye bye.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.